Na, jetzt sind es doch 2 Wochen geworden, ne?
2 Wochen, aber ich meine, letzte Woche waren wir ja schon zu Gast bei Trackzone.
Das stimmt und haben im Prinzip das gemacht, was wir jetzt auch machen wollen, ne?
Das ist richtig.
Allerdings ein bisschen anders. Wir gehen heute ein bisschen anders vor. Wir gehen inhaltlich vor. Also nicht, dass es das letzte Mal nicht inhaltlich war, aber du hast ja so ein Korsett überlegt, in dem wir uns nochmal quasi, vielleicht sollten wir erst sagen, was wir machen. Also wir schauen zurück auf diese vergangene Staffel Picard und vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus.
Star Trek Picard Staffel 2, wir gucken so ein bisschen in die Vergangenheit, wir gucken auch nochmal kurz in Staffel 1 zurück. Mhm. Wir gucken auf die Entwicklung der Figuren in Staffel 2 und wir gucken mit so einem kleinen Ausblick in Richtung Staffel 3.
Ja. All das erwartet euch in diesem Podcast und natürlich auch das, was die letzten 2 Wochen mit uns gemacht haben, quasi.
So weltpolitisch meinst du?
Nee, eher so wie bei einem guten Wein. Also Picard ist ja jetzt quasi 2 Wochen lang, hat es im Keller gelegen und ist gereift.
Picard, also jetzt 2 Wochen im Keller gelegen? Interessant.
Chateau Picard, ja. Und,
Er musste ja auch die Borg aus den Wänden kratzen.
Ach. Und sind die eigentlich komplett aus Stein?
Nee, eben nicht.
Eben nicht. Das ist, ja, es ist nicht so appetitlich, die Vorstellung gerade. Mm. Deswegen starten wir einfach mit diesem fulminanten Podcast voller spannender Einblicke in unsere Psyche.
Spannung, Spiel und.
Ja, was denn noch eigentlich? Na, Spaß eher nicht, oder?
Spannung, Spiel und
Sparsamkeit.
Torte. Spannung, Spiel und Torte.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel vorläufig ein letztes Mal mit dieser fulminanten Melodie, weil wir schauen jetzt nochmal zurück auf die letzte Staffel Star Trek Picard, haben wir gerade auch schon gesagt.
Die,
ne?
Letzte? Also auf die,
vergangene. Letztlich vergangene, ja, also die zweite, um es genau zu nehmen. Und bis die dritte startet, wird es noch einen kleinen Moment dauern, deswegen jetzt vielleicht vorübergehend das letzte Mal intensives Deep Diving in Star Trek Picard. Auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag.
Ich mag das mit dem Deep Dive.
Es ist ein doppelter Deep Dive hier.
Das ist überhaupt kein Problem.
Wir nehmen noch 2 doppelte Deep Dive. So.
Ja. Danke.
Danke, gerne.
Wir wollen ja überhaupt nicht.
Auf gar keinen Fall.
Nee, wir wollen.
Das wollen wir nicht.
So, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen nicht normativ vorgehen. Wir wollen nicht werten in dieser Folge.
Nein.
Eigentlich.
Nee. Nein.
Allen Dingen wollen wir nicht diese.
Das mache ich mit meinem Rant.
Nee, wir wollen vor allen Dingen diesen Meinungspluralismus einholen, aber darauf fokussieren, dass im Endeffekt alle die Staffel so mittel fanden.
wenn man es mittelt, fanden alle die Staffel mittel.
Genau, wenn man den Median bildet.
Ja.
Aber vielleicht hast du denn gerade irgendwie so ein bisschen Hintergrund, hast du gerade so ein bisschen Musik für mich?
In welche Richtung darf es denn gehen?
Irgendwelche Hintergrundmusik. Was GEMA-frei ist.
Moment, du haust mich hier. Warte, komm. Dann. Dann machen wir das jetzt hier richtig. Pass auf.
Ja, so ganz richtig.
Ja, wenn du GEMA-frei willst, dann tippe ich das jetzt in den GEMA-Browser ein, ja. Musik, Hintergrund, GEMA-frei.
GEMA-frei kostenlos musst du immer da eingeben. Weil
GEMA-frei kostenlos.
Ansonsten kommst du auf den GEMA-freien Seiten raus. Denn, also ich kann euch kurz sagen, während Sebastian das vorbereitet, kann ich euch kurz sagen, was ich jetzt vorhabe. Ich möchte gerne, also ich habe ganz kurz nachdem das Staffelfinale gelaufen ist.
Welches Genre möchtest du denn noch, kurz die Frage? Also Hintergrundmusik, also eher sowas Klassisches oder?
Ist völlig egal, Alles, okay. Alles hat irgendeine Wirkung. Musik hat immer eine Wirkung. Ganz kurz nachdem das Staffelfinale gelaufen ist, habe ich eine Frage bei Instagram gestellt, wie ihr denn so die Staffel fandet.
Ja.
Und dann haben verschiedenste Menschen bei Instagram geantwortet und da ist extrem viel Meinung dabei. Und ich habe gedacht, das lesen wir jetzt einfach mal vor. Und zwar über schöner Musik.
Happy Beat habe ich hier.
Ich habe ein bisschen Angst, was Sebastian halt
gerade. Ja, das Problem ist, dass ich hier gerade noch im Verkabeln bin quasi. Also ich habe hier so ein bisschen umgebaut in unserem kleinen Sendekomplex. Ja.
Mhm. Ja, das ist richtig.
Ja. Und
das Sendereinheitsstudio ist aufgepimpt worden von Sebastian. Er hat Sachen gebaut.
Ja, tatsächlich. Ich bin auch ein bisschen
handwerklich begabt.
Überrascht, dass das funktioniert hat, wollte ich sagen. Was ich sagen wollte, ist, ich habe gerade noch keine Möglichkeit, tatsächlich den Sound vom Computer, also wenn ich jetzt hier sowas bei YouTube zum Beispiel abspiele, ja, das auf meinem Ohr hier irgendwo zu hören. Normalerweise geht das, aber ich habe es einfach noch nicht verkabelt. Und deswegen kann ich jetzt hier nur einfach irgendwas quasi aus diesem Netz hier hineinziehen.
Ist ein Tisch eigentlich auch selbst gebaut? Ja, ne?
Nee, den habe ich nicht selber gebaut. Aber er könnte, ne? Also ich hätte ihn gerne selber gebaut. Ich finde ihn auch sehr schön übrigens. Aber das ist klar, sonst würde er hier nicht stehen.
Aber das Konzept ist jetzt wirklich kurz diese Emotionen rauszuhauen über schöne Musik. Und danach sprechen wir dann inhaltlich über die Figuren.
Ich wollte es nur sagen, wir hören jetzt gleich gemeinsam das erste Mal die Musik, die ich jetzt dazu zur Verfügung
das ist absolut in Ordnung.
Gestellt bekommen.
Jede Musik hat ihre Wirkung und sie wird die Wirkung der Emotionen, die ich dann gleich quasi zum Besten geben werde, verstärken,
ja.
Abschwächen oder sie auf einem Level halten. Alles drei ist okay.
Ich bin gerade noch kurz irritiert, weil ich habe hier gerade Hintergrundmusik reingeladen, aber da steht jetzt Weihnachtshintergrundmusik dran. Das kann
ist auch
es,
okay.
Ja, das kann es eigentlich nicht sein. Das kann es eigentlich nicht sein. Achso, ich weiß auch. Nee, ich weiß noch nicht genau warum. Oder?
This is the man waiting in
the sky. Damit kann ich natürlich auch.
Ja, aber das ist halt nicht GEMA-frei. Ne? Nicht dann GEMA-frei. Werden wir sofort in den Knast gesteckt.
Ist das so? Aber gibt es überhaupt jemanden, der auf Podcast quasi sowas durchsucht?
Bestimmt. Und also ich meine, bei unserem neuen Vertriebspartner Enervision, da könnten wir es natürlich mit Musik abspielen. Aber nur bei einer Vision. Schöne Grüße übrigens. Danke, dass ihr uns eine redaktionelle Rückmeldung auf unser Schaffen gebt.
Was ist das eigentlich, was du da getan hast?
Das ist ein LFM-Projekt.
Wir
mögen LFM-Projekte.
Wir lieben LFM-Projekte. Aber worum geht's da genau?
Um eine Redaktion.
Nein, aber kann man das auch da abrufen jetzt? Ja. Also das ist quasi sowas wie eine Mediathek.
Genau.
Und da ist jetzt eine Folge von uns.
Ja, bislang. Aber diese hier auch. Und jetzt gerade hört jemand von Enervision, schöne Grüße,
ja?
Diese Folge und wird uns eine Rückmeldung drauf geben. Und sag uns doch mal, wie du jetzt diese Grüße an dich fandst.
Vor allen Dingen jetzt gerade in diesem Moment, wo es wirklich an Spannung nicht zu überbieten ist, ja, das ist, also hier knistert gerade die Luft, Freunde.
Also ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt hatten, wir sind gerade live und unsere Schattenredaktion fragt,
Du hast vorher gesagt, dass wir es nicht sagen, weil es keinen Arsch interessiert.
Ja, aber jetzt der Bezug ist wichtig, weil jetzt gerade schreibt unsere Schattenredaktion, beziehungsweise Deus aus unserer Schattenredaktion schreibt, was ist ein LFN-Projekt?
Ja.
Es geht um die LFM, M wie Martha, die Landesanstalt für Medien.
Herzlich willkommen. Da habe ich mal ein Praktikum gemacht. Das war eine sehr schöne Zeit tatsächlich. Ja,
toll.
Das war eine sehr schöne Zeit.
Ja. Hast du jetzt Musik?
Ich habe jetzt Musik. Danke fürs Überbrücken. Ich bin sehr gespannt. Jetzt hier mit mir zusammen hören wir jetzt alle gemeinsam das erste Mal diese für dich gebaute Hintergrundmusik.
Ich höre noch nichts.
Ich auch nicht.
Aber vielleicht wird es mit der Zeit lauter.
Ich weiß nicht. Ah, ja, es wird mit der Zeit lauter. Es ging ein bisschen nach Monkey Island irgendwie.
Sehr, sehr laut, glaube ich, oder?
Oder es ging ein bisschen nach Monkey Island, oder?
Kannst du es ein bisschen leiser machen?
Ja, ich kann es ein bisschen leiser machen, ist okay.
Die ersten drei oder vier Folgen waren echt toll. Danach hat die Staffel stark nachgelassen.
Soll ich zwischendurch das so ein bisschen aufmischen? So? Rauf und runter machen.
Starker Anfang, gutes Ende, sich schleppender Mittelteil. Trotzdem gern geschaut. Mehr als eine 3 bis 4 erstmal nicht. Schöne Momente, gute Ideen, aber Star Trek 4 hatte da mehr. Ich habe die letzte Folge zweimal gesehen und bin begeistert, habe aber auch Fragen. Wöchentlich, na ja, aber jetzt beim Bingen zum Finale einfach nur super. Ich bin mit der Staffel deutlich zufriedener als mit Staffel 1, eventuell etwas lang im Jahr 2024. Die zweite Staffel fand ich an sich gut, bei der letzten Folge bin ich mir noch unsicher, die braucht eine Zweitsichtung. Anfang gut, Mitte langatmig, Ende gut. Eher schlecht.
Das wird ein ganz großes Format. Ich glaube, ihr erlebt die Geburt. Das ist wie die Geburt eines Sterns hier. Ja? Das ist
starker
ein ganz großes
Beginn, schwaches Ende. Insgesamt mittelmäßig.
Das trifft auch diesen Podcast zu übrigens. Oder umgekehrt.
Die Staffel war eigentlich wirklich gut, besser und logischer aufgebaut als Discovery. Also das Ende war besser, als ich es befürchtet hatte.
Das ist übrigens auch eine geile Aussage, aber gut, ja.
Die Umarmung zwischen Picard und Q war eine der besten Szenen überhaupt in Star Trek. Sehr cool und grandios. Finde, die haben alles gut zum Abschluss gebracht und ein würdiges Ende. Und ein würdiges Ende für Picard, Q und vor allen Dingen Wesley oder eher Will Wheaton gefunden.
Ein Ende für Will Wheaton?
Oh Gott.
Please not. Wie alt ist denn der? 40 oder so?
Ja, ich finde, dann haben wir jetzt einfach mal so den Meinungspluralismus abgebildet.
Ja, ich finde auch. Mittelmaß. Im Durchschnitt ja. Mittelmaß, ja.
Wobei, das waren sehr, sehr viele positive Rückmeldungen.
Doch das stimmt.
Das fand ich schon.
Ja.
Auf unserem Blog war es da so ein bisschen negativer. Aber das sind teilweise auch zu lange Beiträge, als dass wir die jetzt irgendwie weitergeben könnten. Und deswegen kannst du jetzt langsam ausfaden lassen. Ich finde, diese Melodie muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Ich liebe sie.
Sie ist großartig. Sie ist großartig. Ja. Ich möchte gerne noch Shaq zitieren. Und es geht an dich. Er könnte auch ein Telefonbuch lesen. Es gibt Leute, die finden dieses Format hier ganz großartig. Das mal kurz hier als Feedback. Also, da braucht die LFM gar nicht zu kommen hier. Ne? Wir haben unsere eigenen Direktfeedbacker quasi, ja. Ein großartiges Format, die Musik ist klasse, lese ich hier von Enila. Und Captain 080 erinnert nochmal an den Mittelmaßpreis, der in diesem Zusammenhang auf jeden Fall sollte er uns im Hinterkopf erhalten.
Der deutsche Mittelmaßpreis.
Der deutsche Mittelmaßpreis. Den müssen wir irgendwann mal verleihen auf jeden Fall.
Ja, wir brauchen aber noch Partner.
Ja, wen denn?
Ja, habe ich auch schon öfter vorgeschlagen. FC Augsburg auf jeden Fall.
Ja, ist nicht schlecht.
Ich
ja.
weiß nicht, keine Ahnung, der deutsche Mittelmaßpreis.
Ich glaube, die Musik nimmt gerade ein bisschen ab. Merkst du? Es geht gerade ein bisschen runter. So, vielleicht findet es gleich einen Ausstieg. Von selber.
Vielleicht Alpia-Schokolade könnte noch vom deutschen Mittelmaßpreis.
Ja, ich bin nicht sicher, ob wir da noch bei Mittelmaß sind. Ja, müssen wir überlegen, was könnte da noch reinpassen? Skoda.
Ist nicht deutsch, das ist das Problem.
Naja, irgendwie schon. Also das Einzige, was an Skoda noch tschechisch ist, ist der Name, oder?
Ja, das kann wohl sein.
Ja.
Es zieht sich jetzt wirklich nicht länger. Also ich dachte, du drückst dich den Fade-Out.
Ja, aber es geht auch wieder von vorne los. Ich dachte, das
ist das ein Loop, oder?
Nee, es sind noch 5 Minuten, die hier weitergehen. Ja. Happy Beat. Dann verabschieden wir uns mal vom Happy Beat. Tschüss, war schön mit dir.
Aber ich finde, es ist wirklich ein tolles Format.
Ja. Das ist so ein bisschen.
Das könnte wirklich demnächst so die Tweets zur letzten Folge. Und dann kommt. Das wäre wirklich gut.
Es ist natürlich wirklich spannend, wenn es so eine Art Meinungspluralismus gibt, im Zweifel. Ne? Also das ist ja, obwohl den gibt es eigentlich fast immer, wobei er jetzt halt bei Picard schon ausgeprägter war als.
Aber es ist ja eigentlich egal. Es ist ja egal, in welche Richtung es geht. Das ist.
Das stimmt. Hauptsache die Musik läuft.
Die Musik läuft und dazu werden Tweets gelesen. Okay, also wir arbeiten in diesem Format. Ihr könnt gerne noch einen Jingle dafür bauen. So.
Ja, bitte. Wir machen hier nichts mehr. Das ist ein Community-Driven Project hier.
Wir machen das aber alles, während wir den Podcast machen.
Das stimmt allerdings.
So, okay. Und das heißt, wir können jetzt inhaltlich reingehen, nachdem wir die gesamten Emotionen jetzt mal so
machen wir das jetzt emotionslos? Ja, das
weggepustet ist so, haben.
Das sage ich bei meinem Wissenschaftspodcast gerne mal, wenn es um so ein Thema geht, was emotionalisierend diskutiert wird. Ne? Wir schauen jetzt einfach mal nur auf die Fakten, versuchen die Emotionen rauszunehmen.
Fakten, wie schon Helmut Markwort gesagt hat.
Was die Wissenschaft dazu sagt. Lebt Helmut Markwort noch? Interessiert
bestimmt.
Das jemanden?
Bestimmt.
Ja, wahrscheinlich, ne? Macht der noch irgendwas? Nein.
Das ist ein Aufsichtsrat von Bayern München.
Oder jetzt könnte den Aufsichtsratposten von Gerhard Schröder übernehmen.
Du meinst bei Rosneft?
Ja.
Gerhard Schröder wird doch erstmal noch zum Aufsichtsratsvorsitzenden von Gazprom gewählt, oder?
Ist das so?
Habe ich heute gelesen.
Ja, das ist auch gut. Ja, das ist auch gut, wenn alle eine Karriere vor sich haben.
So,
ja.
Lass uns über die Figuren von Star Trek Picard reden.
Ja.
Und wir können es jetzt auf, also
vielleicht ja, ich versuche noch zu durchschauen, wo du mich hinführst, aber das ist ja, ich werde es wahrscheinlich verstehen, ja.
Also entweder wir machen das nach, du schlägst mir einfach irgendeine Figur vor und wir reden dann über die, oder ja. Wir machen es nach meinem Plan.
Ja, also in deinem Plan kommt wahrscheinlich auch Feedback drin vor dann ja. Irgendwie, ne? Das ist das, wir haben jetzt ein relativ langes Audio-Feedback. Ich weiß nicht genau, wie wir damit umgehen.
Ach so, das war auch so ein emotionales, glaube ich.
Ne? Das würde wahrscheinlich am besten hier passen.
Mhm.
Es ist schon ein emotionales und es ist so ein bisschen quasi, es macht den Sack so zu. Also wir könnten das jetzt am Anfang spielen, danach könnt ihr alle ausschalten. Oder wir spielen es am Ende.
Nee, dann spielt es jetzt am Anfang,
ja.
Weil wir wollten ja aus dieser Wertungsschiene rausgehen und tatsächlich uns mal den Inhalt angucken.
Okay, denn eine letzte Wertung, also die kommt nicht von uns, die Wertung von uns, hört ihr heute keine Wertung, sondern von Peter, beziehungsweise von einem Peter müsste man in diesem Zusammenhang.
Von einem Peter.
Von einem Peter, weil es ja diesen Namen offensichtlich mehrfach gibt auf dieser Welt.
Ja, hallo, liebes Discovery-Panel, Peter hier, auch bei euch schon mal erwähnt wurden als Sandsieger. Ich wollte euren Aufruf folgen und meinen Kommentar zu Star Trek Picard Staffel 2 abgeben. Ja, was soll ich der Staffel sagen? Am Anfang hat die mich richtig gekriegt, die Staffel. Ich habe mich sogar mehr drauf gefreut, als das Ende von Discovery, die Folgen zu sehen, weil der Anfang war echt cool, die ersten Folgen. So, die Borg waren da, ein riesen Borg-Fan, der ich bin, das triggert mich natürlich. Q war da und das Ganze wirkte auch mit einem ganz guten Konzept gut durchdacht. Viele Rätselmythen, was ist da eigentlich los? Und dann passierte für mich das, was in Staffel 1 passierte, es ging rapide bergab. Was ihr so kritisiert hattet, dass man die Charaktere wie Seven, Raffi und so weiter, die Handlung auch einfach hätte lassen können, weil es eh nicht der ganzen Sache beiträgt, hatte mich bis zu eurem Podcast gar nicht so sehr gestört. Das fiel mir erst durch euch auf. Vielen Dank dafür. Aber ist auch nicht so schlimm, finde ich, weil ein bisschen haben sie es schon vorangetrieben, alles okay. Aber irgendwie fand ich, kam die Handlung dann so ab Folge 4 überhaupt nicht mehr voran. Auf einmal tauchte dann noch dieser Soon-Charakter auf, wo man auch dachte, muss man jetzt noch was aufmachen. Wir hatten ja schon Q, wir hatten Borg. Die Sache mit Geinem wurde nur über Twitter erklärt, warum die sich nicht kennen. So richtig hat sich das ja keinen oder vielen Fans nicht erschlossen, warum die sich nicht kennen. Und es war mit vielen Sachen so. Die wurden dann hinterher über Social Media erklärt. Wer aber nicht in den Kanälen ist, kriegt das nicht mit. Somit ergaben sich da sehr viele Handlungsplots für mich. Dann die Sache mit der Borgkönigin, auch alles etwas komisch. So mal man dann, wenn man jetzt sagt, okay, Picard und Geinen kannten sich nicht, dann hätte es aber Seven auch nicht geben dürfen. Denn wieso gibt es dann zwei Borg-Queens? Oder sonst hätte Seven die ganze Voyager-Staffel überhaupt nicht stattfinden können. Und so weiter. Also die letzte Folge war eigentlich sehr enttäuschend und wirkte so, okay, irgendwie müssen wir es jetzt zu Ende bringen. Und was ist mit den Q? Ist jetzt nur unser Q tot? Waren die anderen schon vorher alle tot, weil Geinen sie ja nicht rufen konnte? Sind die in eine andere Dimension, Bewusstseinsebene übergewechselt? eigentlich die spannenden Fragen, denn plötzlich hatte Q keine Kräfte mehr so richtig und auf einmal hat er wieder mega Power, um alle zurückzubringen. Also das war für mich alles nicht stimmig, schlüssig. Man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht war es Corona geschuldet, dass die Schreiberlinge da nicht so miteinander arbeiten konnten und die Dreharbeiten, wie es vielleicht geplant war. Aber das Ganze war kein gutes Gesamtstaffelkonzept. Ich habe es natürlich auch zu Ende geschaut, aber das Ende wirkte auch eher dann für mich so, ja gut, ich guck's jetzt, aber der Hype war einfach weg. Ja, eigentlich schade, wieder eine Chance vertan. Ich befürchte für Staffel 3 der Schlimmste. Man wird wahrscheinlich dann entweder in Kurzauftritten oder Gesamtstory, wie ja schon bekannt ist, die ganzen Charaktere zurückholen, die man aus TNG kennt. Doch auch das wird irgendwie dann reingewurstelt. Werden die Charaktere, die wir lieb gewonnen haben, werden, wenn überhaupt, richtig ins Hintertreffen geraten, wobei die in der Staffel 2 mal gut waren. Ich fand, in der Staffel 1 wirkten die so ein bisschen hier gut, andere Charaktere, außer Seven, die man kannte. Staffel 2 waren die richtig gut gewesen und ich vermute, in Staffel 3 werden die das auch verhunzen, nur um Fanservice aller. Wir machen nochmal einen Abschied, weil es keinen richtigen Kinoabschied gab. Ja, schade, ich befürchte Schlimmes, aber lassen wir uns überraschen, vielleicht wird es ja auch positiv. Also, wenn man die jetzt so bewertet, eigentlich Staffel 2 für mich, einen Daumen nach unten. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Das hat jetzt nochmal das Positive, was wir, oder das, sagen wir mal, überwiegend Positive, was wir gerade auf Instagram gehört haben, nochmal quasi in eine Waage gebracht. Mhm. Möchte ich sagen. Ja. Aber das ist keine Einzelmeinung. Ne? Also es ist tatsächlich eine Meinung, die wir so oder so ähnlich auch immer mal wieder gehört oder gelesen haben. Aber es ist eben nicht die einzige. Es ist eben nicht die einzige Meinung zu dieser Staffel.
Genau, es sind so unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Kritiken. Manche Sachen vielleicht auch so, dass man sie noch aufklären könnte, wenn man so ein bisschen drüber redet. Ja. Das werden wir gleich mal ein bisschen versuchen, wenn wir inhaltlich reingehen. Manche Sachen sind dann einfach so Sachen, die Geschmacksfragen sind, ne? Und manche, ja, objektive Positionen dazu, ist es eigentlich immer schwierig zu finden irgendwie.
Ja, es hat ja auch wirklich ganz viel auch mit der Erwartungshaltung zu tun. Ich finde, das hat man auch in unserem letzten Podcast so ein bisschen gemerkt mit den Kollegen von Trackzone. Dass das irgendwie so ein bisschen mit dem Säcklein, was man quasi mit hineinträgt in die Serie, ja, und je nachdem, was da so drin ist, wird man halt entweder enttäuscht oder nicht so, ne? Also welche Erwartungen man an so eine Serie hat. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt und das ist auch ein Problem, was natürlich die Macherinnen und Macher am Ende haben. Ne? Sie können nicht alle Erwartungen am Ende erfüllen. Ja. Ne, die man an so eine Serie stellen kann.
Genau.
So.
Also ich habe schon das Gefühl, dass man ein Fazit ziehen kann, dass für die Menschen, die vor allen Dingen Kanon-Fans sind und die Verzahnung in den Kanon, für die das sehr, sehr, sehr
wichtig
ist. Verzahnung in den Kanon.
Ja.
Für die das sehr, sehr wichtig ist, dass die Leute meistens einen positiveren Blick auf diese zweite Staffel hatten, als die Leute, die auf andere Schwerpunkte Wert gelegt haben. Weil ich glaube, die Verzahnung in den Kanon ist denen sehr, sehr gut gelungen, was natürlich auch daran liegt, dass so jemand wie Terry Metalis einfach absoluter Star Trek-Fan ist und da wahrscheinlich auch sehr, sehr stark drauf geachtet hat.
Ja, bis auf so ein paar kleine Fragezeichen, die aber gar nicht, die so mir retrospektiv gar nicht so sehr nachgehangen haben, wie das ein oder andere, was in Discovery zum Beispiel am Anfang passiert ist.
Genau, also ich, ja, wenn überhaupt Fragezeichen offen bleiben, wahrscheinlich kann man vieles dann erklären. Ja, der Peter hat natürlich recht, dass manche Sachen tatsächlich erst durch Kontext über Twitter erklärt werden mussten, wenn man nicht so absoluter Hardcore-Star Trek-Fan ist, ja, der wirklich Memory Alpha gefressen hat. Tanja neben sich sitzen hat, die einem das alles erklären könnte. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt von Qualität minderer oder besserer Qualität sprechen kann. Es sind einfach Geschmacksfragen am Ende. So, ich finde dann immer schwierig, wenn Kritik in diese Richtung geht, wo man sagen kann, ja, aber man kann es ja erklären. So. Und dann muss man nicht irgendwie den Schreibern vorwerfen, dass sie das missachtet hätten. Ich finde, sie haben es halt anders erzählt, als wir das vielleicht teilweise dann oder als jemand das vielleicht irgendwie sehen wollte. Ja. Oder so. Genau, aber deswegen kommen wir erstmal von diesem Wertungs-Dings
wieder weg. Aber gut, ich fand's gut, doch mal eine explizite Meinung jetzt am Ende gehört zu haben. Aber genau, jetzt verlassen wir diesen Bereich einfach wieder.
Genau. Mhm. So, genau. Und ich würde sagen, wir sprechen dann über die Figuren. Ich ziehe jetzt mal mein Konzept durch.
Ja, ja? Zieh mal durch. Ich bin auch sehr gespannt, was du dir überlegt hast.
Mein erster Punkt bei den Figuren ist überschrieben mit, und das klingt jetzt auch wieder negativ, das ist aber gar nicht so gemeint, die Vergessenen. Also The Lost quasi. So.
Okay.
Und ich rede von Leuten, die wir in der ersten Staffel gesehen haben und die in der zweiten Staffel keine Rolle mehr gespielt haben. Das passiert natürlich in den neueren Star Trek-Serien, die so ein bisschen serieller erzählt sind und nicht mehr so prozedural wie die 90er-Jahre-Serien oder eben TOS oder TAS. Passiert da natürlich häufiger, dass Leute irgendwie von Staffel zu Staffel verloren gingen. Bei TNG war das eher die Ausnahme. Da hatten wir es bei Pulaski und bei Beverly dann halt im Vergleich und bei Tasha Yar mal oder sowas.
Ja, aber der Tasha Yar war ja der große Ausstieg. Ne? Bei Pulaski, das war ja, glaube ich, das war eine Schwangerschaftspause von Gates McFadden, ne? Oder sowas in der Richtung. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Das müssen wir nochmal auseinandernehmen, woran es jetzt wirklich gelegen hat.
Aber sie ist auf jeden Fall einfach, ne, genau, sie stand eine Staffel lang nicht zur Verfügung, so, ne?
Ich weiß nicht, ob sie immer wiederkommen sollte oder sowas, aber das müssten wir vielleicht irgendwann nochmal auseinandernehmen. Aber bei den neueren Serien ist es dann öfter so, dass zwischen der ersten Staffel und zwischen der zweiten Staffel oder auch zweite und dritte, wie bei Discovery oder sowas, Leute verloren gehen, die wir vorher dann irgendwie gehabt haben.
Ja.
Und ich habe sie mal aufgezählt. Es sind. Und ich habe beim allerersten wirst du mir vielleicht widersprechen, weil sie ja tatsächlich in dieser Staffel vorkam. Bei allen anderen wirst du mir nicht mehr widersprechen. Aber dieser allerersten, Soji, zählt für mich zu den Vergessenen beziehungsweise zu den Lost-Leuten dieser Staffel.
Ja, klar. Klar, gibt es eigentlich keine Diskussion. Ne? Das ist halt so ein bisschen überdeckt worden dadurch, dass man halt Isa Briones eine andere Rolle gegeben hat. Aber ja, Soji ist auf jeden Fall Lost.
Ja. Wir sprechen ja über die Figuren und nicht die Schauspieler.
Ja, ja, genau. Also, ja, genau. Nee, okay. du hast völlig recht, das ist Lost.
Also, Soji, Narek.
Aber da muss ich gerade mal drüber nachdenken, was mit dem überhaupt passiert ist am Ende.
Der ist festgenommen worden.
Ach, ja genau, richtig, genau. Mhm. Aber da ist ja auch irgendwie konsequent, dass er weg ist, oder?
Man kann natürlich mit dem noch was anstellen.
Hättest du es gerne gehabt, dass wir Ich bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher, ob ich Narek Fan bin. So.
Wir können vielleicht auch über seine Schwester noch da im Zusammenhang reden,
ja.
Über Narissa.
Ja, da bin ich auf jeden Fall nicht so total traurig, dass sie weg ist.
Ich fand ja die SchauspielerInnen, ne, ich meine, das war...
Rin kann man in dem Fall sagen.
Bitte?
Rin kann man das.
Beide. Also Harry Threadaway von Narek und ich glaube.
Das glaube ich nicht mehr drauf.
Ah, den Namen habe ich. Nee, habe ich gerade nicht mehr präsent. Genau. Also ich fand die eigentlich gar nicht so schlecht. Sie waren halt dann irgendwann relativ stark überzeichnet und Narek war nicht überzeichnet. Der hatte irgendwie.
Er wurde zum Beispiel, keine Ahnung.
Strange zwischendurch.
Ja.
Aber ich glaube, mit beiden hätte man noch was machen können, mit diesen.
Ja, mit Narek Pärchen. Hätte ich jetzt auch gar nichts gegen gehabt, glaube ich.
Diesem Geschwisterpärchen.
Ja.
Okay, also die haben wir nicht mehr da. Riker und Troy.
Ja, ob die Lost sind, das weiß ich aber nicht so genau. Ich meine, das waren ja Guest-Stars quasi, ne? Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass wir sie zum letzten Mal gesehen haben. Also ne, es gibt ja durchaus Indizien, die darauf hinweisen. Ja.
Aber sie sind jetzt für die zweite Staffel, haben wir sie halt nicht gehabt.
Nee, stimmt. Ob sie jetzt Lost sind für die zweite Staffel, ne, ich wiederhole da gerne das, was Picard am Anfang gesagt hat. Wie heißt der Typ? Patrick Stewart am Anfang gesagt hat, er verschließt sich nicht gegen Gastauftritte, aber sie müssen verdient sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob der, also klar kann man das immer irgendwie reinschreiben, aber das finde ich okay. Also das finde ich okay, dass sie nicht da waren. Auch wenn es mich natürlich gefreut hat, aber dann hätte ich auch gerne wieder Pizza gegessen auf Nepenthe.
Ich habe das nächste Pärchen für dich.
Ja.
Data und Altan Inigo Sum.
Ja, dass Data lost ist, stimmt ja eigentlich auch nicht so richtig, weil der hat ja seinen verdienten Abschied bekommen. Und damit ist halt okay. Mhm. Also da endet halt quasi natürlich etwas, was ja eigentlich schon viel früher geendet ist im Prinzip. Ne?
Ja, also es war ein schöner Abschluss quasi, ein schöner Abschluss, den Data irgendwie in Nemesis nicht so hatte und jetzt vielleicht ihm vergönnt war.
Genau.
Ne? Was ist mit Altan Enigosum?
Ja, der, ich glaube, den sehen wir wieder. Also ich glaube, den sehen wir wieder in der dritten Staffel, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil irgendwer, Brent Spiner muss ja irgendwen spielen, so, ne?
Ja, es gab da ja so Andeutungen, auch wieder auf Twitter, ne? Ja. Auch wieder, glaube ich, von Terry Metalis oder Dave Blass oder sowas, die dann gesagt haben, dass Brent Spiner eventuell weder Data noch Alter Nemesis spielen könnte.
Haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, ne? Ja.
Noch Lore,
ja.
Noch Before. ich hätte es ja jetzt im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlecht gefunden, wenn sie Altan Enigosum mit in die Vergangenheit gebracht hätten und er hätte dann irgendwie da eingegriffen, weil dann hätten sie vielleicht diese Khan-Nummer auch ein bisschen anders in der Zeitlinie erklären können. Vielleicht, weiß ich nicht. Wäre ein bisschen anstrengend, aber warum nicht?
Aber sie wollen sie vielleicht ja auch gerade so erklären, wie sie sie erklären, oder?
Ja, auf jeden Fall wollen sie das, ja. Sonst hätten sie es uns nicht so präsentiert.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob das mit Altan Enigosum nicht vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen wäre, dann tatsächlich so eine Änderung der Timeline zu erklären, weswegen, also ich kann ja verstehen, dass sie diese Khan-Nummer jetzt aus den 90ern wegschieben, weil es halt nicht passiert ist.
Ja.
Ne? Hatten wir auch bei unserem Gastauftritt bei Traxxum mal drüber gesprochen. Ne?
Genau.
Sie werden diese Khan-Geschichte irgendwie in die nahe Zukunft verlegen, damit es eben noch nicht passiert, also es noch nicht passiert ist. So.
Also weil eigentlich nee, Khan, ist noch nicht eine Verneinung, dass es noch nicht passiert ist.
Genau.
Ja. Weil es ja jetzt schon passiert wäre.
Genau, also nicht passiert ist. Es ist schwierig mit diesen
Zeitlinien. Nicht
also, im eigentlichen Star Trek Kosmos wäre am Anfang der 90er hätte Khan die Welt regiert. So.
Ja.
Und irgendwann wäre 96 mit einem Generationsschiff aufgebrochen. So. Das ist alles nicht passiert, definitiv. Also wir wissen zumindest davon nichts.
Ja.
Und wir hätten es wahrscheinlich mitbekommen. Das heißt, damit wir sagen können, das ist weiterhin die Timeline, in der Star Trek spielt, in der wir uns gerade befinden, in der wir gerade diesen Podcast aufnehmen, ist die Timeline, in der Star Trek spielt,
ja,
müssten wir Khan nach vorne legen. Also in die Zukunft.
Ne, also wenn diese Immersion weiterhin existieren soll, die, wo wir ja gar nicht so richtig sicher sind, ob sie überhaupt existiert, aber für dich war das irgendwie immer klar. Ne? Da haben wir ja auch drüber gesprochen in unserem Gastauftritt. Also für dich war das schon, oder es ist auch nicht unwichtig, glaube ich. Ne?
Ja, was heißt, ich finde es einfach ganz schön, irgendwie sich vorzustellen, dass wir irgendwann in der Zeit leben, in der Star Trek passiert.
In der Khan die Macht ergreift.
Ja gut, das ist halt dieses Problem, aber ja. So, und vielleicht hätte man das besser erklären können, wenn jemand mit dem Wissen von künstlichen Lebensformen, aber vielleicht nicht mit der Technologie, die er dafür brauchte, um so einen Golem-Körper irgendwie mit Leben zu füllen,
ja,
in die Vergangenheit reist und da dann vielleicht so ein Eugenik-Programm startet. Vielleicht hätte das mit Altan Enigosum in der Vergangenheit noch ein bisschen besser geklappt als mit Adam Song, der ja schon ein bisschen sehr fortschrittlich wirkt für das Jahr 2024.
Ja,
auch mit diesen Drohnen und so. Hm?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist ja auch nicht unser Jahr 2024.
Ja, doch. Jetzt ja schon.
Ach so. Ja, stimmt.
Ja, also keine Ahnung. Hätte ich auf jeden Fall, glaube ich, nicht störend gefunden, wenn man das irgendwie hätte eingebaut. Aber sie wollten es uns anders erzählen. So be it. Bei Riker und Troy habe ich natürlich Kestra noch vergessen. Ne?
Das stimmt, aber...
Die tolle Figur.
Ja, aber
die hat... kommt sie wieder.
Na, ich glaube nicht.
Warum denn nicht?
Aber sie hat ja keine wirkliche Bedeutung.
Aber warum soll sie denn nicht wiederkommen?
Ja, aber wo soll man sie denn hinschreiben?
Wenn Riker und Troy wiederkommen, warum soll denn Kestra nicht wiederkommen mit ihrem... Die kann doch hier mit dem Captain, mit dem sie da immer abhängt.
Stimmt, was haben wir über den noch philosophiert? Was,
ich habe gedacht, es wäre Q.
Ja, stimmt. Vielleicht war es auch einfach, war er auch einfach mal als Q gedacht irgendwann oder so.
Vielleicht ist er auch Q.
Passt das denn irgendwie noch?
Krieg ich bestimmt irgendwie hin. Naja.
Naja.
Naja, wir werden sehen. So, wir kommen aber zu, ich nenne noch zwei Namen.
Ja.
Commodore O.
Ja, aber die war auserzählt, oder?
Naja, die ist mit ihrer riesigen Flotte der Jadwash weggeflogen, weil sie sich mit Riker dieses Mexican Standoff geboten hat.
Was total Banane war, aber okay.
Ja, war ein bisschen komisch. Aber Commodore O ist weg. Aber sie ist nicht tot.
Ja, aber ja, keine Ahnung. Natürlich kann die nochmal irgendeine Bedeutung spielen, wenn man nochmal ein Bösewicht braucht für irgendwas oder so, ne? Aber klar, aber auch für diese Storyline jetzt irgendwie nicht erheblich, nicht wichtig.
Ich habe noch was.
Ja.
Die Mystikerin Rhonda.
Die in einem Kreis gestanden hat und die Leute in Ekstase gebracht hat.
Ja, und am Ende auf dem Borg-Schiff, also da bei diesen Untersuchungsdingsies da war und oder hat Narissa die umgebracht? Ich glaube, Narissa hat die umgebracht, ne? Die
Rhonda. Ja. Das weiß ich gar nicht
mehr. Oder? Nee. Ha, weiß ich nicht mehr. Rhonda, keine Ahnung, fand ich eigentlich einen interessanten Charakter, mit dem man in der ersten Staffel nicht so viel gemacht hat.
Ich finde es interessant, dass du die jetzt alle hier so aufzählst, weil wir ja eigentlich, und da kommen wir ja sicherlich gleich noch zu, wir ja eigentlich eher das Problem haben, dass die Leute, die wir da hatten, schon ein bisschen an Unterforderung zum Teil litten. Also stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch mehr dieser Figuren mit reingebracht, aber du hast recht. Das zeigt natürlich, wir haben schon eigentlich einen Haufen von spannenden Figuren in der ersten Staffel gehabt, mit denen man auch noch was hätte machen können, theoretisch. Ne?
Ja. Die letzte, die ich hier noch aufgeführt habe, Jaban.
Ja. Da hat irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wo auf Twitter, auf unserem Blog oder wo auch immer geschrieben, der musste halt aus dem Weg geräumt werden, da mit die das Love Interest von Picard funktioniert.
Was hältst du davon?
Ja, wahrscheinlich schon. Es wird ja auch nie aufgeklärt, ne? Ob was mit ihm passiert ist.
Also was heißt, es wird nicht aufgeklärt? Cheers. Es wird in der ersten Staffel ziemlich deutlich gesagt, dass er gestorben ist. Und
Laris, in der Staffel wird gesagt, dass er gestorben ist?
Nein, in der ersten Folge. Und dass Laris in Trauer ist, aber Romulaner trauern nicht so aktiv, sondern sie stürzen sich sofort in was Neues.
Wir wissen ja auch gar nicht, welche Beziehung die beiden zueinander hatten. Ne? Von wegen Love Interest. Warte, waren die ein Paar? Das wissen wir nicht.
Die waren ein Paar.
Waren die ein Paar?
Ja. Auch das wird in der ersten Folge gesagt. Hast du die erste Folge noch gesehen?
Ich war in der ersten Folge, war ich so high. Ich glaube, ich habe das alles vergessen.
Ja, also sie waren ein Paar und Laris war in Trauer, aber die Romulaner trauern so, dass sie sofort in was Neues stürzen.
Ach stimmt, daran.
Na, wie ist es? JL.
Aber dann sagt sie doch sowas wie, ich habe schon lange ein Auge auf dich geworfen, mein Freund. Oder?
Nee, Jaban ist da gerade, glaube ich, 8 Monate tot oder so.
Unklar.
Unklar. Klar, es wird ganz deutlich genannt. Es ist nur uns unklar, weil wir gerade zu blöd sind, uns daran zu erinnern. Taro schreibt gerade 1,5 Jahre, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das darauf bezogen war. Okay. Danke. Andi, schreibt sie. War es jetzt darauf bezogen?
Was?
Ja, war es. Okay, es war darauf bezogen.
Danke, Andi.
Stornina hat noch eine Idee zu unseren Lost-Figuren.
Ja.
Sie möchte da auch einen Blick in Richtung Staffel 3 werfen. Sie sagt nämlich, ihr habt überlegt, als was Brent Spiner in der letzten Folge auftauchen wird. Ich glaube, dass gegen Ende der Staffel Data wieder in Picards Träumen erscheint. Dann würde das Ganze so enden, wie es angefangen hatte. Würde ja fast wetten, dass es so kommt.
Aber war das auch nicht eine Geschichte, die auserzählt worden ist? Also in der ersten Staffel? Das war ja eigentlich ein...
Da haben wir uns jetzt drauf geeinigt. Aber trotzdem ist es natürlich... Es würde so ein bisschen zu den Schreibern passen, so hermeneutische Spannungsbogen aufzubauen, die sie dann irgendwann wieder schließen möchten.
Auf der anderen Seite ist aber genau das ja die Geschichte, die sie erzählen wollten, so ein Stück weit. Ne? In der ersten Staffel, also das auch mit der Schuld und so weiter und ne, Picards innere Reise von Grumpy Picard zu irgendwie Golem Picard, wo er ja auch... Also wo dieses Data, diese Data-Verarbeitungsnummer ja irgendwie auch ein wichtiger Punkt gewesen ist, so, ne? Also ich weiß gar nicht so genau, ob das jetzt nochmal, also ob das nochmal funktionieren würde.
Also es ist auf jeden Fall ja jetzt eine Staffel, die so die Schatten der Vergangenheit bei Picard irgendwo aufräumt. Ne? Wir hatten ja schon mal zwischendurch gesagt, es könnte so ein bisschen sein, dass die erste Staffel das körperliche Leiden von Picard beenden sollte. Ne? Er hat seine Krankheit verloren, er hat jetzt einen neuen Körper bekommen, er kann quasi auf eine natürliche Art und Weise sterben. Gut, die Krankheit wäre auch eine natürliche. So, ihr wisst, was ich meine. Und Altersschwäche oder so. Und die zweite Staffel war so ein bisschen die Traumata seiner Vergangenheit, seiner Kindheit irgendwo zu bekämpfen, zu heilen irgendwo.
Ja.
Was könnte dann die dritte Staffel noch bieten?
Ich hänge noch so ein bisschen an der ersten Staffel, weil die erste Staffel ja eigentlich gar nicht, ich fand die gar nicht so körperlich. Ich finde, also klar, ne, ist das ein Aspekt, dass Picard durch die Golem-Nummer halt nicht mehr dieses Syndrom oder mit diesem Syndrom sich rumschlagen muss. Aber eigentlich war es ja auch eine innere Reise am Ende.
Dieses Gefühl, dass Data einfach sich für die geopfert hat und dann.
Nee, es ging ja allgemein um Schuld. Es ging ja um allgemein um Schuld. Es ging ja auch um die Schuld an der verpatzten Flüchtlingspolitik der Föderation. Es ging um vielleicht auch seine Schuld, Leute mit in diesen Abgrund gerissen zu haben. Unter anderem Freunde wie Dings hier, unsere Alkoholikerin, na, wie heißt sie denn noch gleich?
Rough Musical.
Danke, was ist denn da los in meinem Hirn? Ne,
ist sie Alkoholikerin? Sie kifft
ja,
doch.
Ja, sie, aber ist auf jeden Fall hat ein Suchtpotenzial.
Mhm.
Und so, also ich finde, es ging viel um Schuld, also um eine Schuld, die Picard mit sich rumgetragen hat und die er symbolisch quasi am Ende durch diese Data-Nummer so ein bisschen von sich hat. Also ich finde auch, dass es eher eine innere Reise war und nicht primär eine körperliche.
Deus hat den Vorschlag, jede Staffel versöhnt Picard mit seinen Feinden. Erste Borg und Romulaner, zweite Borg und Q. Dritte Borg und...
Was machst du? Das ist von Harper Kerkeling. Das ganze Leben ist...
Ich überlege. Wer ist denn noch ein Feind? Die Peitschen-Ferengis werden hier vorgeschlagen. Aber die Peitschen-Ferengis sind ja nicht mehr, also diese Figur hat sich weiter, diese Kultur hat sich weiterentwickelt.
Ja, vor allen Dingen, die Kultur nicht, ja, irgendwie weiß ich nicht, aber vor allen Dingen haben sich die Figuren weiterentwickelt und spätestens seit Quark sind die Ferengi keine Feinde.
Matt Sinclair schlägt vor Tom Hardy. Der Remana-Klon.
Ich hoffe, dass wir den nie wiedersehen, ehrlich gesagt.
Also Tom Hardy möchte ich gerne wiedersehen, aber nicht als Remana-Klon von Jean-Luc Picard.
Ja. Aber die Ähnlichkeit war ja frappierend.
Vielleicht die Cardassianer. Eigentlich müssten die Cardassianer doch noch wiederkommen. Und es wäre auch ganz schön.
Ja, auf jeden Fall sind die, die am ehesten noch ein Feindbild, so, ne? Also alles andere.
Cool hier. Madrid, Therefore Lights.
Ja, das wäre auf jeden Fall. Das wäre einfach nur eine Geschichte, die man erzählen könnte, das stimmt schon.
Und da hätten auch irgendwie alle, dann könnte O'Brien auch wiederkommen. Der ist zwar nicht angekündigt, aber...
Oh, wäre das schön.
Die Breen werden hier noch vorgeschlagen.
Nee.
Loxana Troy wird noch vorgeschlagen.
Feinde der Föderation. Ja, finde ich gut.
Na gut, okay. Aber du hattest schon gesagt, jetzt lassen wir mal die verlorenen Seelen hinter uns und wir gehen mal einen Schritt weiter. Ja,
ja, also ich finde die Gedanken gar nicht so uninteressant, wie gesagt, weil man dadurch nochmal merkt, dass eigentlich da viel Potenzial in den Figuren gewesen ist. So, ne? Aber bei der Geschichte, die sie hier erzählen wollten, haben sie ja nicht mehr die Figuren gebraucht, die sie mitgenommen haben. Also insofern...
Ich würde mir total gut, also ich könnte mir total gut vorstellen, mir eine Serie anzugucken über die Familie Riker.
Ja, ich weiß.
Ich fand alles an Nepenthe so toll, ne? Und auch diese Geschichte von dem Sohn, der dann seine eigenen Welten entwickelt hat und seine eigenen Sprachen und sowas. Wie cool ist das denn bitte? Hm. Und Kestra und
die Rikers.
Jonathan Frakes.
Jonathan Frakes. Aber da müsstest du nochmal ein Schauspiel von Jonathan Frakes sehen. Ich glaube, das will er nicht, dass du das siehst.
Nee, er will nicht, dass ich das sehe, aber ja. Ich will es gern sehen. Es muss auch nicht, also er muss doch nur sich selbst spielen.
Ja, das tut er
das
ja,
ist doch auch. Exakt dieselbe Person. Nee, die heißen Troy Riker. Schattenredaktion, Deus schreibt gerade nochmal, die heißen nicht alle Riker. Ja, die heißen Troy Riker. So, die Gaststars.
Ja.
Fangen wir an mit denen, die am wenigsten vorkamen.
Ja.
Ja, vielleicht habe ich es auch nicht ganz so geordnet. Aber fangen wir an mit Whoopi Goldberg.
Ja. Ja. Whoopi Goldberg, Entschuldigung. Ja, ich bin gerade bei Geinen abgebogen, wollte gerade sagen, die ist ja doch einigermaßen häufig vorgekommen, aber Whoopi Goldberg eben nicht.
Genau, wir können es aber auch zusammenpacken mit Whoopi Goldberg und Ito Aguirre, die junge Geinen gespielt hat.
Ja.
Ito Aguirre ist, glaube ich, 33, das heißt, sie ist 3 Jahre jünger, als Geinen war, als sie Times Arrow gemacht hat.
Ja.
was ja so zeitlich ganz spannend ist irgendwie. Okay, aber was sagen wir denn jetzt zu Whoopi Goldberg und Ito Agaye?
Also ich fand es natürlich sehr schön, dass Whoopi Goldberg mit dabei war, weil also da sind wir wieder bei dieser ersten Folge, die für mich immer noch, auch wenn wir irgendwie gerade festgestellt haben, dass ich Teil davon schon verdrängt habe, aber diese erste Folge war für mich echt Knaller, also die ist auch für mich so in Erinnerung geblieben, und dieser Moment, als die beiden wieder aufeinandertreffen, das war neben der Reunion von Q und Picard halt eins der Highlights dieser Staffel meiner Meinung nach. Das hatte noch größeren Impact als das, was jetzt in der letzten Folge passiert ist. Aber die sind ja eh so ein Echo zueinander, wie ich finde, diese erste und diese letzte Folge. Ich fand das schon ziemlich, ziemlich cool, dass sie da war. Ich finde diese Figur halt echt cool. Und da haben sie die Figur, finde ich, auch gut eingebaut. Was danach so zwischendrin mit ihr passiert, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Auch mit generell der Frage, sollte man diese Figur neu besetzen, bin ich mir auch nicht so richtig sicher. Da habe ich ja schon meine Schwierigkeiten damals geäußert. Das hat sich so ein bisschen erledigt mit der Zeit, aber ich bin immer noch nicht, also irgendwie bin ich noch nicht hundertprozentig glücklich damit, dass sie die neu besetzt haben. Ich weiß auch nicht genau, warum.
Jetzt sind wir doch wieder so ein bisschen in Wertung drin. Übrigens widerspreche ich dir bei so ziemlich allem, was du gesagt hast.
Ja, das ist toll.
Ich habe wirklich zu allem eine andere Meinung. Ich fand den Auftritt von Whoopi Goldberg in der ersten und in der letzten Folge etwas bemüht.
Ja.
Ich finde es auch ein bisschen bemüht, dass sie im Endeffekt das alles schon wusste, aber es geschehen lässt, damit er diese Reise machen kann. Ja, das verstehe ich schon.
Ja.
Also es ging ja darum, dass er diese Reise macht. Aber dass sie dann gar nicht warnt oder sowas, während sie doch bei Yesterday's Enterprise im Prinzip auf Basis eines Gefühls schon Warnungen ausspricht oder sowas.
Aber da hat sie ja ein Gefühl gehabt und jetzt wusste sie es ja offensichtlich. Also, ne?
Ja, genau. Keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte Whoopi Goldberg nicht mehr vor der Kamera gebraucht. Ich fand aber Guinan im 24. Jahrhundert eine total spannende Figur und auch super gut gespielt. Also ich finde, Ito Agaye ist eine richtig tolle Schauspielerin. Die hat finde ich, auch die Whoopi Goldberg von damals so getriggert. Ne? Teilweise mit Bewegungen, die natürlich auch sehr bemüht waren irgendwie. Aber das hat mir gut gefallen. Und sie hatte ja auch irgendwann die Rolle, diese Konfrontation mit Q zu suchen während dieser Verhörfolge im Endeffekt.
Ja.
Die ich auch nicht so schlecht fand. Was ich dann im Endeffekt ein bisschen abstrus fand, war diese Flasche, mit der sie dann die Cues rufen konnte.
Ja, das war die cringigste Szene eigentlich in der ganzen Staffel.
Meinst du, das war wie in der ersten Staffel mit dem Sockenrutschen im Bauchkubus?
Ja, ich glaube schon. Ja? Ich glaube, das ist das Sockenrutschen der zweiten Staffel gewesen irgendwie.
Ja, keine Ahnung. Aber wir müssen ja gar nicht in die Wertung gehen nochmal. Ich fand es auf jeden Fall spannend, wie sie hier eingebunden wurde. Und ich fand es allgemein spannend, dass die Borg-Queen Picard erstmal quasi zu Guinan schickt, damit Guinan dann Picard zum Watcher schickt.
Stimmt.
Hätte man ja einfach überspringen können.
Stimmt.
So, ne?
Ja, aber da ist die Rolle der Borg-Queen ja auch irgendwie nicht so ganz klar, ne?
Und die Rolle der Watcher irgendwie.
Ja, auch das. Also, ja. Wenn man über diese ganzen Gesamtzusammenhänge klar drüber nachdenkt, dann stellen sich schon noch die ein oder anderen Fragezeichen, ne?
Ja, wobei ich glaube, dass man das alles erklären kann.
Ja, kann man schon, aber das ist immer so die Frage, wie gut man es erklären kann. Ne? Also wie viel Mühe man sich am Ende geben muss, um es zu erklären. Ne?
Also später übernimmt Guinan eine relativ wichtige Rolle, deswegen musste sie wahrscheinlich vorher auch schon irgendwo den Weg beleuchten. Glaubst du, dass die Story von Guinan jetzt abgeschlossen ist insgesamt? Weil im Endeffekt sind sie in der letzten Folge ja wieder im 10 vorne, beziehungsweise wieder in dieser 10 vorne Bar in San Francisco und Los Angeles. Und
ja, stimmt. Ja.
Und könnten ja jetzt einfach da auch wieder sitzen. Also da könnte sich ja Picard dann auch mit den ganzen alten Leuten treffen. Aber ich glaube, es wird nicht passieren.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist auserzählt.
Warum wird das nicht passieren? Meinst du, Guinan stirbt auch? Und sie treffen sich dann alle auf der Beerdigung von Guinan?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Guinan wird keine Rolle mehr spielen. Das ist einfach, das ist, was in Staffel 2 geschah, ist in Staffel 2 geschehen. Und das war ja bei Staffel 1 schon so. Jetzt kannst du natürlich argumentieren, dass sie die beiden an einem Stück gedreht haben, aber ich glaube, was in Staffel 2 geschah, ist, wird in Staffel 2 bleiben.
Hm.
Du wirkst enttäuscht. Nein, du bist nicht einverstanden.
Nee, damit bin ich sehr einverstanden, weil, wie gesagt, ich fand das Auftreten von Whoopi Goldberg im Endeffekt relativ bemüht. Fand es auch fast schade, dass es nicht auf einem Schiff passiert ist, vielleicht.
Ja.
Aber
das wäre schwierig gewesen, weil das war ja einer der Kritikpunkte von, ich weiß nicht mehr wem, dass Raumschiffe in dieser Staffel ja eigentlich überhaupt gar keine Rolle gespielt
haben. Wir hatten auf jeden Fall das schönste Raumschiff seit langer
Zeit. Seit Menschengedenken.
Also die Stargazer war unglaublich schön.
Das stimmt. So? Aber es fehlt der Teppich.
Das ist auch eine der. Tut mir leid, liebe Freunde von Trackzone, das ist eine der dümmlichsten Kritiken, die es seit Jahrzehnten, glaube ich, gab. Es fehlt der Teppich. Naja, gut. Okay. Reden wir, möchtest du noch was zu Guinan sagen?
Nö. Letzter Satz, Nostalgie. Es ist Nostalgie, es war Nostalgie und es hat für mich als Nostalgie funktioniert, also insofern.
Gut.
Ja, ich fand's gut, dass sie da war.
Sprechen wir über einen Gaststar, der sehr, sehr unerwartet kam.
Ja.
James Callis.
Ja.
Schön, oder? James Callis nochmal in der Science-Fiction-Serie zu sehen?
Absolut. Das ist auch wieder Wertung, ne? Ich habe das Konzept noch nicht so ganz durchschaut.
Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen Wertung, aber das ist jetzt erstmal eine Schauspielerwertung. Und bei den Schauspielern können wir bei fast allen sagen, glaube ich, das war total toll.
Ja.
Grundsätzlich.
Wir lieben James Callis. Ja, es ist natürlich groß. Es ist einfach ein ganz toller Schauspieler und der hat auch tatsächlich die Figur, finde ich, also das hätte auch am Ende wahrscheinlich jeder andere spielen können, so, ne? Aber ich finde, er hat es gut gemacht und ich fand es toll, dass er da war.
Ich finde allgemein eine der am besten gelungensten Sachen in dieser, es ist wirklich ein bisschen schwierig, da komplett ohne Wertung durchzugehen, aber
ja.
Am besten gelungensten Sachen in dieser Staffel war die Familiengeschichte von Picard neu aufzurollen. Und ich weiß, dass mir da viele Leute widersprechen werden, aber ich mochte Madeline Wise als Yvette, ich mochte James Callis als Maurice.
Ja.
Ich finde auch, dass die Familiengeschichte von Picard damit jetzt quasi abgeschlossen ist.
Ja.
Wir müssen jetzt nicht mehr, ich finde, wir haben mit Family das Verhältnis, also bei TNG.
Ja.
Family? Ja. Family. Das Verhältnis bei Families. Das Verhältnis zwischen Picard und seinem Bruder Robert und seinem Neffen René, die ja dann später gestorben sind. Ich glaube Nemesis oder wo war es?
Das weiß ich nicht.
Ich meine, es war am Anfang von Nemesis, als sie gestorben sind. Als die Botschaft kam bei Worfs Beförderung, meine ich, kam die. Aber war das der Anfang von Nemesis oder war das der Anfang von First Contact?
Wohin wird denn Worf befördert?
Ich weiß nicht, Worf wird einfach befördert.
Dann war es Nemesis. Das ist doch der Anfang mit der Hochzeit auch von Riker und.
Aber das sind zwei verschiedene Sachen. Die Hochzeit von Riker, die Hochzeit der Rikers findet ja auch nicht auf einem Segelschiff statt. Im Vergleich zur Beförderung von Worf.
Die findet auf dem Segelschiff statt?
Ja.
Wir haben ja gerade sagen, die Schattenredaktion, die sich, glaube ich, jetzt gerade alle Haare aus den Köpfen reißt.
Worf muss auf der Planke balancieren und dann irgend sowas runterziehen oder sowas.
Ah, ja,
schafft das auch, aber dann macht irgendwer die Planke weg, damit er doch ins Wasser fällt.
Ja, stimmt, da erinnere ich mich dran.
Und dann kommt nämlich die Nachricht, dass René und Robert gestorben sind.
Okay, wenn du das sagst.
Es war Generations. Wie Tim Duran hier sagt, es war Generations.
Okay, also keiner von den erwähnten Filmen.
Keiner von den erwähnten Filmen.
Ach geil. Generations müssen wir eh bald mal gucken.
Und Tanja sagt, wir trollen uns schon in Alternativunterhaltung, sonst hätten wir keine Haare mehr.
Ja, zu Recht. Wer will denn einen Star Trek Podcast hören, in dem so viel durcheinander?
Ja, ich meine, es ist eine Reise und ihr seid mit an unserer Hand und wir tanzen in den Sonnenuntergang. Ich finde auf jeden Fall, ja, nackt. Die Geschichte der Picards ist sehr, sehr schön jetzt abgerundet worden durch alles, was wir in Star Trek so gesehen haben.
Und das ist tatsächlich auch eins der Dinge, die ich dem Writers Room gerne zurechne, weil es ein zurechne. Na, ihr wisst schon. Weil ich finde, das ist wirklich handwerklich gut gemacht. So, ne? Also das ist natürlich auch wieder ein Stück weit eine Wertung, aber ich finde, das ist gut durchdacht, das ist gut eingebunden und zu einem guten Ende gebracht.
Ja, so. Und das ist definitiv das, was sie erzählen wollten. Das heißt, ihre Hauptaufgabe haben sie richtig, richtig gut erledigt.
Ja.
Mit tollen SchauspielerInnen. Und ich glaubst du, da kommt noch was?
Nee.
Nee, ne? Nee. Also die gesamte Familiengeschichte ist ab jetzt vorbei, oder?
Glaube ich auch.
Ja, ja, würde ich auch sagen. So. Das heißt, wir erfahren auch nichts mehr von René Picard. Penelope Mitchell hat die ja verkörpert. Ich finde auch sehr, sehr schön, diese, wie die Schauspielerin das gespielt hat hier. So ein bisschen diese Zerrissenheit gespielt. Da hatte sie ja ein paar Szenen, natürlich nicht so viele Szenen. Es gab noch eine Anmerkung, die ich auf Ex Astris Scientia gelesen habe.
Ja.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die NASA eine französische Astronautin entsenden würde, um eine entscheidende Mission anzuführen. Stimmt.
Ja.
Schade, dass es nicht die ESA war, tatsächlich bei einer französischen Astronautin.
Ja, aber das ist klar bei einer amerikanischen Serie, dass es nicht die ESA war.
Ja, aber es ist eine kanadische Serie, hätte man auch die ESA nehmen können.
Ja, es ist eine in Kanada gedrehte Serie, ne? Aber das
stimmt, egal sogar.
Stimmt, ist, genau, vergiss es.
Ja, vergiss es.
Okay. Ja, vergiss es alles.
Und ich hatte noch eine Frage zu Yvette Picard aus unserem Feedback bekommen. Da können wir endlich auch mal aufs Feedback wieder eingehen.
Ja, ich mache ja keine Chapter Marks, ne? Das ist alles so. Das fließt ja alles so.
Das ist alles im Fluss.
Das ist alles im Fluss.
Hörst du dieses Geräusch
auch? Ja, der Rechner macht gerade Atemübungen. Ich weiß nicht genau warum. Atme.
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 Klopsemops 13.
Das ist der Punkt, warum man eigentlich nie Social Media Content vorlesen sollte, irgendwo, ever.
Klopsemops 13 hat relativ viele Fragen gestellt. Ich werde diesen Namen noch öfter sagen in diesem Podcast. Klopsemops 13 fragt: Bringt sich Picards Mutter in der Zukunft um oder hat er den Schlüssel versteckt? Picards Mutter bringt sich in der Zukunft um und er hat den Schlüssel versteckt.
Ja.
Also,
Picard, Frage beantwortet.
Nochmal kurz die Zeitlinie ordnen kurz. Picard hat in der Vergangenheit Flashbacks an seine Vergangenheit, die aber in dieser Vergangenheit in der Zukunft liegt.
Ja. Ja, also musste kurz drüber nachdenken, aber ja, alles korrekt.
Also, Picard lebt eigentlich im Jahr 2399, wir merken uns das, 2399.
Ja.
Er wird dann aber ja von Q in die Vergangenheit des Jahres, im Endeffekt mit dieser Zeitreise noch dazu, mit diesem Slingshot um die Sonne, durch die Borg-Queen, ins Jahr 2024 zurückversetzt.
Ja.
Da hat er Flashback an eine Zeit, sagen wir mal, es war 2320 so rum irgendwo, würde ich tippen. Ja, wo er halt irgendwie, wo er halt noch sehr, sehr jung war und gerade mit seiner Familie auf Chateau Picard gezogen ist. Dementsprechend, das, was in den Flashbacks passiert, ist in der Zukunft. So.
Ja.
Und dementsprechend kann er in der Vergangenheit natürlich auch den Schlüssel verstecken, den er in der Zukunft irgendwann hinter diesem Stein wiederfinden muss.
Und deswegen war diese Szene ja auch so stark. Ne?
Er sagt übrigens gerade eher 2310, aber ich glaube, ansonsten gibt es ihm einigermaßen recht.
Sehr wohl. Das ist gut, dass wir hier direkt das Korrektiv haben.
Ja, das ist.
Ist auch schön, wenn man das Gefühl hat, man ist grob auf einem guten
Weg. Ich würde mir immer wünschen, dass Tanja neben mir sitzt und mir solche kurzen Informationen zuschustert. Vielleicht mit so einem kleinen Zettel irgendwie, immer so einen kleinen Zettel reinreichen.
Dann wäre es wirklich ein Qualitätspodcast.
Dann wäre es Qualitätspodcast. Dann wär's
ja. Nein, was ich sagen würde, ist, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ne, die Szene fand ich eine der stärksten Szenen, vielleicht der ganzen Staffel so, weil das, auch wenn es nur so ein ganz kleiner Moment war, dass der Moment war, der ja eigentlich genau das zeigt, was diese ganze Geschichte erzählen wollte, nämlich, dass er mit sich im Reinen ist und mit der Vergangenheit, so schwer sie denn auch mal, also die in der Zukunft liegt, da zu diesem Zeitpunkt, und dass er sie, also dass er so weit mit sich und dieser Vergangenheit im Reinen ist, dass er sie wieder geschehen lassen kann.
Und jetzt gehe ich wieder auf die Metaperspektive. Es ist auch ein kleines Plädoyer für das selbstkonsistente Universum. Im Endeffekt musste das alles so passieren, damit Picard diesen Schlüssel da wieder reinlegen kann. Weil der Schlüssel liegt da ja in der Zukunft.
Ja,
und deswegen muss er da liegen. Und deswegen muss Picard ihn da reinlegen.
Ja, aber da sind wir gleich wieder so ein bisschen bei Brainfuck, ne? Also was ist denn so die Frage, was wäre passiert, wenn der Schlüssel jetzt nicht da liegen würde, dann wäre es kein selbstkonsistentes Universum.
Genau, es geht nicht. Es ist unlogisch. Es ist nicht logisch möglich, dass dieser Schlüssel da nicht gelandet wäre.
Aber dann passiert, das heißt, es passiert alles so, wie es passieren muss, und es passiert immer so, wie es passieren muss.
Ja.
Zumindest in dieser,
Zeitlinie.
In dieser Zeitlinie.
Genau. it's complicated. Ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter.
Ja.
Will Wheaton als Wesley Crusher, als der Reisende.
Slash.
Trippelrolle.
Ja, war am Ende als Fanservice, nichts anderes als das. So, ne? Hatte überhaupt gar keine Bedeutung. Und die Nummer mit Dings hier, oh Gott, ich habe den Namen schon vergessen. Wie hieß der denn?
Corey.
Genau. Die Nummer mit Corey irgendwie, hi, ich bin Fremder und bin Zeitreisender. Hast du Bock mitzumachen? So, ja, genau. Nein? Ja, dass sie da ja gesagt hat. Es war eine total strange Szene.
Sie hatte ja keine Option mehr.
Ja, maybe. Also es war ein bisschen strange Szene, aber ich habe mich total gefreut. Also war schön. War ziemlich egal am Ende, aber war schön.
Ich finde es ganz spannend. Also ich habe mir noch mal ein bisschen was durchgelesen zu der Folge, wie hieß sie? Annihilation Earth? Auf jeden Fall diese TOS-Folge mit Gary Seven.
Ja.
Das sollte tatsächlich ein Backdoor-Pilot für eine andere Serie werden. Nämlich mit diesen Supervisern und mit diesen...
Also damals sollte das einer werden.
Genau, damals. Und deswegen ist die Optik auch so anders als im sonstigen Star Trek. Mit dieser komischen Tür und mit diesem komischen Raum, mit den altertümlichen Möbeln und sowas. Ne? Das gab es ja damals bei Gary Seven auch schon. Und jetzt haben wir wieder das Gefühl, dass jetzt werden hier die Reisenden quasi mit den Watchern oder mit den Supervisern verbunden. Und wir haben wieder das Gefühl, ach, das könnte eigentlich ein Backdoor-Pilot für eine andere Serie sein. So, ne?
Aber da hast du ja gleich abgewunken.
Ja, wird es natürlich nicht,
warum denn nicht?
Weil Will Wheaton kein Hauptdarsteller mehr einer Serie wird. Ich glaube, dafür kann er auch seine eigene Schauspielkunst gut genug einschätzen.
Aber er müsste ja nur sich spielen. Das ist genau wie bei Riker.
Ja, aber das trägt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Aber dafür gäbe es ja Isa Briones. Die kann schauspielern.
Das stimmt.
Und zwar nicht so knapp.
Die kann richtig gut schauspielern. Ja. Deswegen finde ich es ja auch schade, aber da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Julien schreibt zu Wesley, Hashtag Wesley, ich habe mich auch sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Ich finde aber den Versuch, den Gary Seven aus TOS mit den Reisenden aus TNG zu verbinden, ein bisschen ungeschickt und gezwungen. Gary Seven wurde nicht rekrutiert, seine Vorfahren wurden vor tausenden von Jahren entführt. Deren Fahrfaden wurden dann genetisch optimiert. Nachfahren, nicht Fahrfahren.
Verfahren.
Deren Nachfahren wurden dann genetisch optimiert. Warum würde Talon Zeitreisenden, Entschuldigung, Julia, ich muss das kurz irgendwie korrigieren. Warum würde Talon Zeitreisenden so misstrauen, wenn sie selber für welche arbeitet? Es ist für mich ein Beispiel für Fanservice, der sich nicht organisch in die Geschichte einfügt. Dafür gibt es aber genug Gegenbeispiele in Picard. Finde ich fair enough.
Hm? Ja.
Gerade den Punkt mit Talon. Also Talon findet Zeitreisende schwierig.
Ja.
Sagt sie am Anfang auch zu Picard.
Ja.
So.
Weil sie ist ja offensichtlich dann doch am Ende keine.
Sie ist keine.
Ja.
Aber sie arbeitet für Zeitreisende, nämlich die Reisenden.
Ja.
Und das ist schwierig.
Ja, das stimmt.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube auch, das war der größte Fanservice-Moment, den es in dieser Staffel gab.
Ja, definitiv. Und der war eigentlich nicht verdient. Also das war eigentlich gegen das, was ich immer von Stewart zitiere.
Ja, Will Wheaton hat das ja schon irgendwie verdient.
Ja, Will Wheaton hat das verdient, aber ich meine, storymäßig
war es nicht so unbedingt verdient, nee. Aber Will Wheaton hat es verdient und die... ich habe nachher noch gelesen, die gesamten Serien haben sich alle darum gestritten, wer denn Will Wheaton bekommt.
Welche Serien? Ernsthaft?
Ja, Lower Decks wollte es auch unbedingt haben.
Echt?
Ja. Mike McMahon hatte da sehr drum gebettelt. Ich glaube, Prodigy wollte es auch haben.
Echt? Das ist ja geil.
Im Endeffekt hat Picard es jetzt bekommen.
Aber es ist ja irgendwie witzig, dass es am Ende so eine Kultfigur geworden ist, obwohl, sehen wir mal ganz ehrlich, sie uns ja schon auch durchaus genervt hat in den alten TNG-Folgen, oder?
Ich konnte da nie so richtig mitreden. Also ich fand Will Wheaton nie so super nervig, ehrlich gesagt.
Ja, es ist auch nicht so, also man hat sich an ihn gewöhnt, aber ich weiß nicht, so unterm Strich ist das ja schon irgendwie, also das Gute ist ja, er wächst, ne, und er kriegt ein bisschen Ecken und Kanten und versagt auch mal und so, ne, aber wenn du so die, weiß ich nicht, so am Anfang ist das ja schon ein nerviger Klugscheißer, der, von dem ja auch Picard genervt ist. Nein, der ist eigentlich eher davon genervt, dass ein Kind auf der Brücke sitzt.
Ja, ja. Also ich, keine Ahnung, ich fand's nicht so, tragisch. Und ich fand auch diesen Fanservice-Gedanken hier nicht so tragisch. Dann ist halt Will Wheaton da. Nee,
ist es nicht.
Ich hatte nicht diesen Moment, den viele ja im Internet auch beschrieben haben. Oh, ich hatte Tränen in den Augen. Ich habe mich mit Leuten abgeklatscht. Das hat, glaube ich, einer von Trackzone noch gesagt. Ja, ja. Also, den hatte ich gar nicht.
Nee, ich auch nicht.
Ich habe es irgendwie ein Stück weit erwartet, weil ich, glaube ich, auch gespoilt wurde. Habe ich jetzt schon wieder vergessen von vor 2 Wochen. Ja, ich meine, ich wurde gespoilt.
Ja, du hast den Vorspann gesehen.
Ich hatte den Vorspann gesehen, genau. Der damals bei Amazon noch irgendwie falsch war.
Ja.
Gut. Aber es ist für mich okay, so. Und ich finde es ganz schön, dass Corey, die ja ohne Socken, ohne Portemonnaie und ohne Schlüssel losgelaufen ist in dieser Welt,
einen Job bekommt, um ein bisschen was verdienen zu können oder so. Ich weiß ja nicht, ob man dahin, wo sie...
Ich finde das immer gut, wenn solche Leute von der Straße
sind. Auf jeden Fall. Was wäre aus ihr geworden, sind wir mal ehrlich.
Ja, sprechen wir doch mal über Corey's Song.
Ja.
Isa Briones.
Ja, Beschäftigungstherapie, oder?
Großartige Schauspielerin.
Ja, I love. Also wirklich. Auch eine Soji Dash, tolle Rolle gewesen. Rollen gewesen.
Ja, und ich finde eigentlich, also, ich glaube tatsächlich, dass man den Charakter, also, wir sprechen ja auch über Adam Song. Wenn wir über Corey Song sprechen, sprechen wir auch über Adam Song. Wir sprechen über diesen ganzen Handlungsstrang. Ich möchte jetzt auch hier wieder, ich möchte gar nicht in die Bewertungsschiene gehen, aber ich glaube, man hätte ihn komplett weglassen können. Ich glaube, man braucht ihn kaum. Das meiste, was Adam Song macht, hätte irgendwie auch, also für die Handlung jetzt, für die Main-Handlung, hätte auch die Borg-Queen machen können. Es ist immer natürlich, man kann das in jeder Serie sagen, ja, die Person kann man irgendwie wegstreichen, dann übernimmt jemand anders die Rolle oder sowas.
Ja, ja.
Das alles so. Aber ich fand das gar nicht so ununterhaltsam, was die da erzählt haben. Und ich fand die Geschichte rund um Adam und Corey fand ich eigentlich sogar ganz spannend.
Ja, fand ich eigentlich auch. Ja. Ja, auch so mit den Verstrickungen da mit Q und so weiter, ne? Also da hat er ja auch noch ein bisschen was zu tun und so, also, und es war so ein bisschen mysteriös am Ende und das Ganze dann noch eingebunden halt in das große Ganze und Khan und so weiter, ne? Also dieses ganze Eugenik-Thema, also ich fand das, ich glaube nicht, dass, also man hätte es auf jeden Fall nicht gebraucht am Ende, um die Geschichte zu erzählen, die sie erzählen wollten, wo du ja eben schon gesagt hast, ne, eigentlich wollten sie diese innere Reise, keine Innereien von Picard erzählen. Dazu brauchst du natürlich diesen ganzen anderen Kram eh nicht, aber ja, ich fand's okay. Ich fand's interessant. Also es gab deutlich und wichtigere Parts.
Also ich glaube, man muss da noch so ein paar Sachen sich irgendwie, also man darf da, glaube ich, bei ein paar Sachen nicht so gut hingucken.
Ja.
Warum hat sie nicht vorher irgendwann mal in ihrem 20-jährigen Leben ihren Vater gegoogelt zum Beispiel?
Ja.
So. Woher hat sie plötzlich dieses diese VR-Brille in der Bibliothek, wo sie doch barfuß mit ohne Schlüssel und Portemonnaie.
Ja, und einen Rechner hat sie ja auch, ne? Also sie hat ja auch ein Notebook auf dem Schoß, glaube ich, ne?
Ich glaube, das ist nur die VR-Brille, die dann irgendwie Computer drin hat, aber ist ja auch egal.
Ja.
Ne? Also warum hat Sung kein Backup, was sich nicht über Internet zugreifen lässt? Gut, ich habe auch kein Backup, was sich nicht über Internet zugreifen lässt.
Ich schon. Achso, nicht über Internet.
Mein Backup lässt sich komplett über Internet zugreifen.
Ja, meins auch. Jetzt mache ich mir Sorgen.
Naja, gut. Aber das sind alles so minor Problems. Ich finde das überhaupt nicht so schlimm.
Nee.
Tanja fragt gerade auch nochmal, hatte sie ein 20-jähriges Leben? Vielleicht hatte sie das auch nicht, ne? Vielleicht ist es irgendwie schneller entwickelt oder so.
Ja, wissen wir nicht.
Wissen wir nicht. Nochmal, ich finde es gut. Eigentlich hat es mir Spaß gemacht, ja. Und ich finde vor allen Dingen, Isa Briones ist wirklich eine großartige Schauspielerin.
Ja.
Jetzt werden wir sie aber nicht mehr wiedersehen, denn sie hat bekannt gegeben, dass sie in Staffel 3 nicht mehr mitspielt. Und das finde ich aus verschiedensten Gründen schwierig. Erstmal finde ich es schade, dass wir dann offensichtlich nicht mehr Cora sehen.
Ja. Ja, aber die kriegt ja eine eigene Serie.
Mit Will Wheaton. The Travelers. Ja. Möglich.
Möglich.
Nicht wahrscheinlich. So. Aber was ich da noch schwieriger finde ist, und da sind wir wieder bei den Lost-Leuten.
Ja.
Soji sitzt bei den Deltanern.
Ja, stimmt.
Auf dem Planeten.
Und da wird
sie einfach bei Raritan 4 und wird einfach nicht mehr abgeholt.
Sie wird dafür immer und ewig sitzen bleiben, ja.
Aber warum? Das ist doch nicht schön.
Ja, aber sie wurde uns ja auch so ein bisschen schon als Independent eigentlich vorgestellt. Sie war ja da quasi auf eigener, also unter, ich weiß nicht mehr genau, was sie da getan hat, aber sie hat ja irgendwie eine eigene Mission. So. Also führt sie jetzt, also sie wurde uns gezeigt als Person, die jetzt ihr eigenes Leben führt.
Aber das war neben Picard die Hauptdarstellerin in Staffel 1 und es war eine Hauptprotagonistin. Es war keine Antagonistin, es war eine Protagonistin. Warum ist sie denn plötzlich dann einfach nicht mehr wichtig? Ich will gerne.
Weil die Geschichte auserzählt ist. Die Geschichte ist auserzählt, fertig.
Die Geschichte von Soji ist doch nicht auserzählt. Du kannst
doch
Soji
noch so viel erzählen. Die Geschichte in der ersten Staffel war ja quasi auch sowas wie ihre, also na, auch ihre innere Reise, ihre Selbstentdeckung.
Wer bin ich?
Genau. Das ist gleich wie bei Picard.
Bei ihr passt das übrigens mal. Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Stimmt.
Ja, nehmen
bei
wir
bei den, Picard ein Stück weit auch jetzt.
Ja,
bei
Picard ein Stück weit auch. Nehmen wir diesen Satz doch einfach Richard David Precht weg und nehmen ihn in Star Trek rein und sagen.
Ich möchte jetzt, jeden Satz Richard David Precht wegnehmen.
So, siehst du? Ja. So. Das passt bei ihr ganz gut. Beautiful aber, Flower.
Darum ging es doch halt am Ende irgendwie. Und die Geschichte war erzählt. Also sie hat sich gefunden. Finde ich gar nicht, also ich finde die Frage ist eher, was hat sie noch in, also sie hat ja nichts verloren gehabt in dieser Staffel, weil sie hat ja nichts gemacht in dieser Staffel, ne, also aber warum mussten sie zwangsläufig das noch in dieser Staffel unterbringen, ne, auch das ist am Ende nur Fanservice gewesen insofern, oder was heißt, also wahrscheinlich haben sie einfach gesehen, dass die Schauspielerin an sich gut ankommt, ne, und haben gesagt, okay, dann muss Isa Briones noch irgendwie irgendeine Rolle spielen in dieser Staffel. Keine Ahnung. Ich find's irgendwie, also ja, du hast recht, es war eine Protagonistin in dieser ersten Staffel,
ja,
aber...
Du hast auch recht und
so viel Harmonie.
Es ist Star Trek Picard.
Ja.
Und wir haben einen Protagonisten, der im Prinzip nicht gehen kann.
Ja.
Und alle anderen sind im Endeffekt austauschbar.
Ja, und ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat oder wo ich es gelesen habe. Ich finde den Gedanken eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ist jetzt zu spät, ne? Aber wenn man gesagt hätte, genau das ist unsere Konstante und alles andere bleibt anders, weißt du? Also wenn man in der zweiten Staffel vielleicht einen komplett neuen Cast genommen hätte.
Ja.
Und dann kann ja immer noch Seven nochmal auftauchen oder Ruffy oder was auch immer oder Rios so. Die können ja nochmal auftauchen von mir aus. Aber die brauchen ja nicht mehr, die müssen ja nicht mehr zum Hauptcast gehören. So. Und dann hat Picard vielleicht, weiß ich, es hätte ja im Zweifel auch gereicht, wenn Picard mit Jurati unterwegs gewesen wäre, aus welchen Gründen auch immer.
Mhm. Ah, okay.
Und dann vielleicht noch zwei, drei andere Leute dazugekommen wären.
Reden wir noch über Adam Song? Julia meint nämlich zum Beispiel, ich glaube nicht, beziehungsweise ich hoffe nicht, dass die Timeline neu geschrieben werden. In anderen Serien wird auch von Eugenic Wars und dann vom Dritten Weltkrieg gesprochen. Ich sehe immer noch dieses Shenzhen-Abkommen als den Abschluss der eugenischen Kriege des 20. Jahrhunderts mit Darkness Project Khan. Passen auf jeden Fall im Kanon. Das heißt, Khan ist auch schon weg mit der Botany Bay. Ich stelle mir das so vor, dass die Augments im Hintergrund des Kalten Krieges agieren, Regierung infiltriert haben und beeinflusst haben. Ich glaube, dieser Drop war nur dazu da, uns zu erzählen, warum Arik Sung, sich in Enterprise immer noch mit Augments beschäftigt. Was ich mich frage, wie es zu dieser Sung nach Fahren gekommen ist. Adam Sung hat offensichtlich keine Kinder außer Cora. Wird die eines Tages ein Kind haben, das die Blutlinie fortführt?
Das ist eine interessante Frage, ja. Oder hat er sich geklont?
Kann er auch noch einen Bruder haben. Ich meine, diese Familien sind offensichtlich größer.
und sehen alle identisch aus.
Eben.
Ja, das ist ein bisschen spooky.
Ja.
Aber das könnte man mit Klon natürlich gut erklären.
Gut. Wir haben noch zwei Hauptcharaktere. Ich möchte jetzt nicht mehr auf so Sachen eingehen. Ich meine, ich hatte da auch wieder bei Ex Astra Scientia mal so ein paar Fragen noch gelesen. Wie kam Sung rechtzeitig von La Barre nach Kalifornien zurück, um René Picard zu vergiften?
Ja.
Ich fand aber die Rechnung, die machen, so schön. Vor zwei Episoden wurde die Startzeit mit 19 Stunden angegeben. Sung stellt dann seine Söldner zusammen, ließ sie assimilieren und nach Frankreich transportieren, belagerte das Schloss, verfolgte Picard und Talon für einige Zeit. Vielleicht hatte Song bereits einen Helikopter nach Paris eine Stunde arrangiert, um in ein Flugzeug zu steigen, das bereits in Richtung L.A. wartete. 11 Stunden. Vielleicht könnte er irgendwo in der Nähe des Startplatzes landen und er hatte die Drohnen bereits als Backup-Plan vorbereitet. Also war es nur eine kurze Fahrt und ein paar Kontrollen, eine Stunde. Hatten sie wirklich noch so viel Zeit? Fand ich eine schöne Rechnung.
Ja, auf jeden Fall.
Im Endeffekt ist es, glaube ich, erklärbar und egal. Annie Wershing als Borg-Queen.
Ja,
ist voll Cast,
ne? Toller Cast.
Toller Cast.
Toller Cast. Also hat viel, viel Spaß gemacht, ja.
Es war schade, dass sie irgendwann ersetzt worden ist, ja, quasi als Borg-Queen.
Ja.
Weil Jurati sie erschossen hat und dann Borg-Rati geworden ist. Ist eigentlich Jurati eigentlich der Bösewicht in dieser Kombination zwischen der Borg-Queen und. Ich meine, die Borg-Queen hat eigentlich nichts gemacht. Jurati hat sie ja schon. Nein, okay.
Ja, sie hat schon versucht, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen und einen Polizisten getötet.
Ja, stimmt. Nee, nicht getötet.
Ah, nee, nicht getötet, genau. Nicht getötet. Eben nicht getötet. Also wollte er einen Polizisten töten.
Ja. Nicht getötet. Ich hatte als allerletzte Frage dieses Podcasts, so ganz, ganz unten steht, abschließende Frage, was ist eigentlich mit der Milz des französischen Polizisten? Das kann ich ja hier schon mal reinbringen. Was ist eigentlich mit dieser Milz?
Ja, vielleicht wird hier noch geklont von Sung.
Also ich finde auf jeden Fall Annie Wershing, die ja auch Star Trek-Erfahrung schon hatte. Sie hat mal irgendwann die Tochter von Odo gespielt. Das ist ja ein kleiner... Wenn man diese TNG-Folge gesehen hat, dann weiß man, wovon ich rede. Enterprise-Folge, würde ich sagen.
Ja.
Annie Wershing, finde ich, hat das sehr, sehr gut gemacht.
Ja, voll. Hm? Also sie bleibt uns im Zweifel ja noch im Kopf von Jurati enthalten, ne? Erhalten.
Erhalten auch.
Ja, beides gilt.
Beides, ja.
Welche Rolle sie da in diesem Kopf noch spielt und welche Rolle überhaupt die Borg-Queen und die Borg in der nächsten Staffel spielen werden, ist sehr unklar. Vielleicht auch gar keine.
Ach, ich glaube aber nicht, dass Annie Wershing, also wir wissen ja leider auch, dass Alison Pill nicht mehr vorkommen wird, dazu später mehr.
Ja.
Aber ich glaube auch nicht, dass Annie Wershing da noch eine Rolle spielt, dass die noch irgendwie
Da noch vorhanden ist, meinst du?
Jurati hatte jetzt 400 Jahre, um wirklich selber Borg-Queen zu werden.
Ja.
So. Da muss jetzt nicht mehr Annie Wershing daneben stehen und irgendwie versuchen, meinst
du. Annie Wershing verdrängt quasi jetzt.
Ja, ich glaube schon. Okay.
Okay.
Letzter großer Gaststar.
Ja.
John DeLancey.
Ja, unverzichtbar. Unverzichtbar für diese Staffel und vielleicht der wichtigste Guest da überhaupt, weil es ist ja, also neben der Geschichte, die sie natürlich erzählen wollten über das die Vergangenheit von Picard, ist es auch eigentlich die große Geschichte dieser beiden Männer, die sie hier erzählt haben und erzählen wollten, die natürlich sehr sparsam erzählt wurde. Ne, das sind ja wirklich nur mit Akzenten am Ende ist es ist hier erzählt worden, aber es ist schon eine der großen Geschichten, die dieser Staffel erzählt worden sind. Und er hat's toll gemacht. Ich finde, er war eine große Bereicherung für diese Staffel und es ist auch zu einem für mich sehr befriedigenden Ende zusammengerührt worden. Ja.
Das wollte ich noch fragen. Findest du der Spannungsbogen, ich sage es nochmal, der Spannungsbogen, der quasi mit Mission Farpoint aufgegangen ist hier schön geschlossen worden?
Ach ja, ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Also Man hätte es noch. In meinem kleinen TNG-Herz hätte man es natürlich noch ein bisschen größer machen können. Aber hätte. So, ne? Bis hierhin haben wir überhaupt keinen Schluss. Und wenn das der Schluss sein mag, dann finde ich, war es ein berührender Schluss. Ne? Also die Abschlussszenerie der beiden hat mich auf jeden Fall berührt. Und was will man mehr? So. Also mehr wäre schön gewesen, aber das, was sie uns erzählt haben, fand ich gut.
Ich finde, das ist ein super, super Abschluss für diese Geschichte, weil ja im Prinzip am Anfang Q, ohne dass er Picard kennt, die Menschheit quasi und Picard dann repräsentativ vor Gericht stellt für die Grausamkeit quasi.
Ja, genau.
Also für die Grausamkeit des Menschengeschlechts. So.
Ja, genau.
Und dann lernt er Picard immer mehr kennen und am Ende verabschiedet er sich quasi mit einem Liebesbekenntnis.
Ja.
Und das finde ich schon eine schöne Geschichte, weil im Endeffekt am Anfang war da sehr, sehr viel, man könnte fast sagen, Hass.
Ja, und auch Überheblichkeit und so ein ja, so dieses Gefühl von, wie könnt ihr Idioten das tun? Ihr schlachtet euch immer wieder ab in eurer tausendjährigen Geschichte. Seid ihr so beschissen zueinander gewesen? Was seid ihr für ein Volk von Barbaren? So, ne?
Ja.
Und dann lernt er ja halt immer mehr die Vielschichtigkeit dieses Menschendaseins zu tun und zu kennen und zu schätzen vor allen Dingen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er selber Mensch sein will, so, ne? Ich finde es rund, ja. Ich finde es rund und am Ende ist es ja nicht nur so, dass er die Menschen und also Picard quasi zu schätzen gelernt hat, sondern dass er quasi das, was er als gut in den Menschen entdeckt hat, nämlich irgendwie sowas wie Zuneigung und Nächstenliebe und Gemeinschaft und solche Dinge, dass er Picard das quasi wünscht, so, ne? Und auch wünscht, das für seine Zukunft aufbauen zu können, seine, ne? Also
die, ja.
Ne?
Ja, genau, die wenige Zukunft, die auch ihm noch bleibt.
Quasi, ja, genau.
Ne? Ja, genau. Ja, ja. Finde ich, ich finde es natürlich schade, dass wir diesen großartigen Schauspieler John Delancey jetzt nicht mehr haben. Ich fand die Momente, die er zusammen mit Stewart hat, schauspielerisch fast, ja, nochmal anstoßen, ne?
Ja.
Fast die besten dieser Staffel.
Ne? Ja, fand ich auch.
Wobei, schauspielerisch hat eben Picard niemals ein Problem an irgendeiner Stelle gehabt. So, ne? Ich meine, das sind alles ganz, ganz großartige SchauspielerInnen, ja, die da irgendwie mitgespielt haben.
Absolut.
Ja. So, vielleicht unterbrechen wir jetzt aber gerade mal unseren Rückblick auf diese ganzen Figuren.
Für was?
Wir haben ja Geschenke bekommen.
Ach so, ja.
So.
Ja.
Erstmal
ja.
Ein Paket. Ich muss mal kurz versuchen, hier trotzdem ins Mikro zu sprechen.
Das hilft auf jeden Fall beim Podcast.
Ein Paket von der Podcastläuferin, die nämlich eine Wette verloren hat. Und ich suche gerade diese Wette.
ja.
Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Es ging irgendwie um den Ausgang dieser Staffel. Und da hatten wir eine Wette gestartet.
Also wir hatten auch gewettet, ne? Das ging ja zurück auf unsere Wette.
Ja, das ist was anderes. Da müssen wir gleich noch zukommen.
Okay.
Aber die Podcast-Läuferin hatte auch noch gewettet und ich es ist, muss sehr, sehr viel runterscrollen, bis man diese Wette wieder findet.
Soll ich mal in der Zwischenzeit hier.
Ja, ich gehe dann mal Kekse kaufen. Ja. Also das habe ich jetzt zumindest gefunden.
Mach mal ein bisschen Platz hier.
Du kannst es schon mal aufmachen, das Paket.
Ja.
Ich suche in der Zeit noch weiter.
Ich bin kurz irritiert, ob das Informationsbroschürchen, was mir als erstes entgegenkommt.
Ja, Informationsbroschürchen?
Ja. Soll ich hier mal rezitieren?
Ja, erzähl. Ich scroll in der Zeit weiter.
Oberlausitzer Bergweg, Wandern ohne Gepäck. Nicht Gepäck.
Da habe ich jetzt voll Bock drauf.
Auf Wandern ohne Gepäck?
Ja.
Wandern ohne Gepäck?
Oberlausitzer Bergweg.
Was für eine Lust zu wandern. Entdecken Sie die einzigartige Kulturlandschaft, das Oberlausitzer Bergland und den Naturpark Zittauer Gebirge. Sie erwartet eine vielseitige Mittelgebirgslandschaft mit Graniti. Was? Ich. Wie heißt das? Gratiniert heißt es, ne, wenn es überbacken ist. Aber
oh, überbackene Steine.
Aber es sind granitene Bergrücken, vulkanische Kuppen.
Gratinierte Bergrücken.
Markante Sandsteinberge und malerische Täler in einer Höhenlage von 200 bis 800 Meter
so,
über
Normalung. So, Gott sei Dank ist die Podcastläuferin jetzt auch gerade im Chat und hat gerade nochmal gesagt, worauf sie gesetzt hatte. Sie hat nämlich gesetzt auf Alles war ein Traum von PK.
Ah ja, richtig, genau. Reset-Button. Hatten wir aber einen Reset-Button gewettet? Nee.
Und das war es nicht. Und deswegen haben wir das da bekommen, was du da gerade in der Hand hast. Also nicht nur diese Broschüre, sondern vielleicht kannst du auch nochmal weitergucken, bevor du dich jetzt zu sehr in diese
Broschüre
vertiefst.
Das ist eine 9 Tage, was? Eine 8 Tage Wanderung?
Ey, ich mach das. Ohne Witz, ich mach das. Komm, hier, gib mal her. Nächstes Jahr mache ich die.
Und wahrscheinlich heißt ohne Gepäck einfach nur, dein Gepäck wird dir hinterhergefahren oder sowas.
Ja, ich kann die auch mit Gepäck machen, aber vielleicht, ich mache die mit Gepäck, wenn du, liebe Podcastläuferin, mir ab und zu mal ein paar Kekse vorbeibringst.
Das ist gar kein Problem, weil Kekse hätten wir hier. Und zwar en masse. Und es sind unsere Lieblingskekse. Ah, Vikana.
Vikana und ein Beutel.
Und ein Beutel. Ich entfalte ihn mal. Die Entfaltigkeit hier. Vikana! Unterwegs mit Keks. Ja, hier, ich zeig dir mal. Ich halte es mal in die Kamera. Mhm. Sehr schön.
I see.
Nice.
Vielen Dank, liebe Podcastläuferin. Du hast völlig recht. Wettschulden sind Ehrenschulden.
Ja.
Und Sebastian, wir beide haben ja auch gewettet, ne?
Ja, es gibt ja noch es gibt eine Karte.
Ach, es gibt eine Karte. Dann liest doch erst noch.
Soll ich dir, darf ich das datenschutzmäßig?
Moment, ich frage gerade, Podcastläuferin, dürfen wir das vorlesen?
Hier ist auch noch ein Audioguide. Es gibt einen Audioguide für den sächsischen Weinwanderweg. Hier gibt es auch nochmal eine. Also wir können auf jeden Fall wandern gehen, Andi.
Also ich habe auf jeden Fall Bock zu wandern auch.
Und da gibt es hier so Hörstationen, da kann man sich was über den über die Hinrichsburg zum Beispiel erzählen lassen.
Können deine Kinder denn auch schon wandern?
Also ja, sie haben Beine.
Das hat Vorteil auf jeden Fall.
Aber ich glaube, diese Distanzen, das kriegen sie noch nicht hier hin. Nice.
Okay, also die Podcastläuferin schreibt gerade nicht mehr, ob wir das zitieren dürfen. Vielleicht haben wir auch ein Delay, ich weiß es nicht genau.
Ich überfliege mal gerade.
Ah doch, jetzt tippt sie.
Ja, aber es ist sehr unverfänglich.
Es gibt auch Bock oder Beine, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, wir dürfen das vorlesen. Du darfst es.
Lieber Andreas.
Ja.
Lieber Sebastian.
Ja.
Ja.
Also das bist du.
Ja. Gut, dass wir das klären konnten.
Schön.
Wettschulden sind Ehrenschulden. Daher sende ich euch wieder liebe Keksgrüße aus Wittenberg. Für den Wanderfreund Andreas habe ich noch eine Überraschung und ein paar Anregungen beigelegt. Eine Überraschung.
Überraschung?
Das waren auf jeden Fall die Anregungen.
Oberlausitzer Bergweg. Ich habe auf jeden Fall Lust. Da kann man das denn auch mit Gepäck wandern und dann irgendwo da vielleicht mit einem Zelt übernachten?
Bestimmt. Aber ich glaube, das ist alles, ich glaube, dieses Konzept da, das sieht quasi schon komplett auch Unterkunft und so weiter vor.
Ja, das kostet ja alles so viel Geld.
Ach, come on, ey. Du bist,
Ja, aber ich kaufe mir dann doch lieber so ein Zelt und übernachte irgendwo im Freien. Ich muss doch nicht auf irgendwelchen stickigen Burgen in der Oberlausitz.
Ich finde es total schön. Außerdem ist es Lausitz, ist geil. Das ist richtig Natur, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Rumburg. Mit K hinten.
Burg?
Burg.
Ja, so wird es in der Lausitz geschrieben. Ich finde es toll.
Also Leute, wer geht mit mir in der Oberlausitz wandern?
Oh, wir machen ein
Community-Event.
Ein Community-Event.
So, Sebastian,
wandern in der Lausitz.
Aber ich muss dir ja noch sagen,
ja.
Auch wir beide haben eine Wette gemacht. Und es ging darum,
ja.
Ob die Europamission stattfindet oder nicht.
Ja, ist richtig. Ich habe gesagt, ja.
Sie hat stattgefunden. Und dafür habe ich dir dieses Paket besorgt.
Es ist riesig, Andi.
Es ist riesig. Du musst es aufmachen. Ja.
Ja. Wir haben beide Schlüssel. So viel steht fest. Wo ist denn hier oben?
Die Landschaft in der Oberlausitz ist schön. Habe Familie dort, Dodo.
Das kann passieren.
Ich frage mich jetzt, ob ich von irgendwem dann Kekse bekomme, wenn ich da wandern gehe. Aber das wäre ja wichtig.
Ja, wenn du kein Gepäck hast beim Wandern, dann kannst du da Kekse einpacken.
Ja, aber ich will ja mit Gepäck. Ach, mein Gott, ich möchte nicht dieses ohne Gepäck-Dings machen.
Oh, Andi, ey. So.
Ich weiß selber ehrlich gesagt nicht mehr, was drin ist.
Gott. Plastik.
Verpackungsmaterial.
Ja. Eine Rechnung.
Oh, gib mal her.
Das ist wirklich eine?
Weiß ich nicht, vielleicht ist ein Lieferschein. Nee, ist eine Rechnung. Ja? Dankeschön.
Ja, ich habe nicht drauf geguckt. Egal, wie die Frage ist, Kekse sind die Antwort.
Das ist richtig.
Und es gibt, Fruchtkekse.
Ja, guck mal an.
Cranberry Orange oder Orange. Butterkekse. Es gibt kleine Rollen, große Rollen, Kakaocreme und die hier sind ja meine heimlichen Favoriten. Ja.
Der Doppelkeks von Vikana.
Genau, der Bio-Doppelkeks, das ist, glaube ich, ein Ding.
Übrigens, wir haben das alles selbst gekauft oder als Wettschulden bekommen. Das ist keine Werbung. Hashtag keine Werbung.
Das ist leider keine Werbung, ja. Finde ich richtig gut. Andi, vielen Dank.
Gerne.
Es ist schlecht für den Sommer und meine Bikini-Figur, aber was soll ich machen?
Ich finde, du kannst alles tragen, auch Kekse.
Ah, sehr schön. Also.
So, die Podcastläuferin hat jetzt auch noch gesagt, sie kann das einrichten mit den Keksen und man kann auch zelten auf diesem Weg. Das heißt, das ist gebucht. Nächstes Jahr mache ich den Oberlausitzer Wanderweg. Aber jetzt hör doch auf, hier das Verpackungsmaterial zu klappen. Ja. Der ist auf wie viele Tage angelegt?
9, nee, 8, glaube ich.
8. Ich mache es in
3.
5.
Okay, du hast 3. So muss es haben. So wäre richtig.
Ich mache es in 2.
Ja.
Wie weit ist denn das? Ach, guck mal, das ist doch...
Katzensprung. Der Katzensprung.
Das geht doch alles.
Und von 200 auf 800 Höhenmeter, come on, was soll denn das sein? Bisschen rauf und runter. Das kennst du doch von zu Hause. Von 200 auf 800 Meter Etappen. Höhenmeter.
21 Kilometer, 16 Kilometer, 21 Kilometer, 25 Kilometer, 14 Kilometer, 16 Kilometer.
Das geht ja wirklich. Das schafft man ja gut. Das schaffen auch Rentner.
Leute, wir machen das.
Finde ich gut. Wir machen ein Community-Event draus, wie auch immer. Vielleicht keine 8 Tage lang, aber wir gucken mal. Jeden Abend ein Podcast.
Bevor wir uns jetzt
verabschieden, was?
Nein. Bevor wir, ich habe eben, glaube ich, Leute übersprungen.
Ja?
Ja, ich habe übersprungen.
Ach so, ja, was ist denn mit unseren anderen Protagonisten eigentlich?
Nee, beim Hauptcast bin ich noch nicht, aber ich habe übersprungen Steve Gutierrez und Sol Rodriguez als Ricardo und Teresa.
Ach so.
Mit der Frage von Klopse Mops 13. Warum war Teresa plötzlich wieder auf dem Chateau Picard? Das ist eine gute Frage, ich habe mir das nachher auch noch überlegt. Ich weiß, ich habe keine Antwort.
Ich auch nicht, aber wir haben, du hast...
Talent kann beamen, deswegen ist es alles kein Problem.
Ja, aber ich habe dir die Frage gestellt und du hast gesagt, wir haben uns das dann, glaube ich, dann noch beide zurechtgelegt, dass Rios ihr noch erklärt hat, bevor er weggegangen ist, wie man den vorher von ihm zerstörten Teleporter benutzt.
Den hat er nie zerstört, er hat ihn repariert.
Ja, er hat ihn zugänglich gemacht.
Talent kann beamen, ist kein Problem. Aber tolle Figuren, finde ich, haben mir gut gefallen. Man braucht ja immer so diese Figur aus dem 24. Jahrhundert, die sich vor allen Dingen wundert.
Ja, auf jeden Fall.
So.
Das ist ja ein schöner Effekt.
Ja. Die aber natürlich als Frauenfigur auch nicht total schwächlich und anhimmelnd daherkommt, sondern tatsächlich auch eine eigene Persönlichkeit hat und auch die ganze Zeit im Prinzip stärker wirkt als der
eigentlich überlegene Guy aus dem
technisch vor allen Dingen überlegene Guy. Ne? Das heißt, tolle Figur. Mal gucken, ob sie uns irgendwann nochmal begegnen wird.
Vermutlich nicht,
aber der Star Trek-Kosmos wird in den nächsten Jahren noch weiter expandieren. Vielleicht sehen wir auch nochmal irgendwie eine Passage aus dem 24. Jahrhundert. Vielleicht eine Zeitreise in Richtung irgendwelcher Kriege oder sowas und dann treffen wir zufällig da auf Rios.
21.
Was habe ich gesagt?
24.
Genau. Aber ich habe mir gedacht, jetzt könnten wir doch mal gerade noch, bevor wir zum Hauptcast kommen, machen wir doch mal kurz ein Mysterium.
Was?
Ja, ich meine, Auflockerung und so.
Die Auflockerung, das ist Stress.
Die Leute sind alle da dabei, die wollen jetzt gerne ein Mysterium hören.
Ist das so?
Ja.
Ja, wenn du das sagst.
Denn das ist die Rubrik, in der ich Sebastian Sonntag eine Frage stelle.
Das bin ich.
Sebastian hat 10 Minuten und 31 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten.
Warum denn?
Die Zeit wurde nicht willkürlich gewählt. Ihre Wahl hatte Gründe. Aha. Sebastian kann mir Ja- und Nein-Fragen stellen, um der Lösung des Rätsels auf die Spur zu kommen. Denn wie wir alle wissen, die Spur ist der Clou.
Das klang fast wie ein Verzerrer.
Sebastian, bist du bereit?
Nein.
Warum ist der Potsdamer Platz in Star Trek zu sehen?
Der Potsdamer Platz? Er kommt also in einer Serie vor.
Ja.
Also in Star Trek zu sehen heißt, man kann ihn in einer Star Trek Serie sehen.
Ja.
In einer der neuen Star Trek Serien, in New Trek?
Ja.
kommt er in Picard vor?
Nein.
Kommt er in Discovery vor?
Ja.
Was haben wir denn jetzt mit Discovery zu tun? Hat dieses Mysterium irgendwas mit dem zu tun, was wir heute besprechen?
Nein, das ist eine Auflockerung. Wir müssen mal ein bisschen auflockern hier. Das ist eine große Show.
Ich bin so voll eingeschossen auf das, was wir ja gerade tun. Okay.
Ich nehme mir mal hier so Kekse.
Oh, nee, jetzt fangen wir nicht wieder an, Kekse zu essen.
Du darfst keine Kekse essen. Bei mir wurde das nie beschwert.
Beschwert vor allen Dingen. Kekse beschweren immer. Lass es dir gesagt sein. So, in Discovery kam es vor. Als Set, als Drehort.
Nein.
Als Bild im Hintergrund?
Kann man sagen, ja.
Also es war kein Gemälde oder sowas, sondern
War das eine Frage?
Ich frage mich das gerade auch noch. Man kann den Potsdamer Platz im Hintergrund sehen.
Ja.
Das kam ein bisschen zögerlich, oder lagst du am Keks?
Ja.
Auf einem Bild?
Ja. Für dich in eine völlig falsche Richtung, aber ja.
Okay, aber es ist eigentlich ein Kulissenhintergrund quasi. Oder sieht man es auf einem Bildschirm?
Man sieht es auf einem Bildschirm.
Hab ich auch nie gehört.
Was ist das denn für ein Geräusch? Ist alles in diesem Soundpad drin?
Ist das Bett lauter als sonst? Ja, es ist alles in diesem Soundpad drin. So, zurück. Es ist auf einem Bildschirm zu sehen. Soll es der Potsdamer Platz sein oder was anderes?
Nein.
Achso. Also, es soll nicht der Potsdamer Platz sein. Ja.
Ja.
Was soll es denn sonst sein? Ist es im Mirror Universe?
Nein.
Nein. Hat es was mit der Föderation zu tun?
Hat es was mit der Föderation zu tun? Kannst du noch irgendwie offener stellen, die Frage? Nein, eigentlich nicht.
Ist es auf einem Videocall zu sehen?
Nein.
Nein. Also es hängt nicht im Hintergrund eines Zimmers von einem Admiral oder so.
Nein.
Nein. Also es ist wirklich auf einem Bildschirm direkt zu sehen.
Ja.
Ja. Als Foto oder als Foto?
Nein.
Als Bewegtbild?
Nein.
Als Foto?
Nein.
Ist auf einem Bildschirm zu sehen, aber es ist kein Foto.
Nein.
Ist aber auf dem Bildschirm auch kein Hintergrund.
Nein.
Ist es ein Ausschnitt des Potsdamer Platzes?
Nee, kann man so nicht sagen.
Ist es der komplette Potsdamer Platz?
Ja.
Ist es eine bestimmte Perspektive, in der er zu sehen ist?
Ja, das kann man so sagen.
Von oben?
Ja. Also dieses Soundpad ist dieses Mal wirklich sehr seltsam. Da raschelt irgendwas. Ne?
Warum haben wir das denn sonst nie so gehört? Seltsam. Technik ist besser geworden.
Ja.
Jetzt weiß ich, warum sich Leute fürchten, wenn sie das nachts beim Einschlafen hören. Es geht's um die Straßenzüge?
Ja.
Ich bin völlig abgelenkt von diesem Bett.
Ich kann dir noch kurz sowas sagen, das ist die abstruseste Geschichte, die ich je über Star Trek Discovery gelesen habe.
Okay. Es geht um die Straßenzüge. Repräsentieren die Straßenzüge etwas anderes als, oder das, was man sieht quasi, wenn man von oben drauf guckt, etwas anderes als es ursprünglich ist?
Ja.
Also, wurde sich quasi nur das Schema geliehen des Potsdamer Platzes, um etwas anderes darzustellen?
Ja.
Es ist ein technisches Schema, was damit repräsentiert werden soll. Hat es was mit dem Warp-Antrieb zu tun?
Nein.
Mit der medizinischen Abteilung?
Nein.
Mit der Brücke?
Nein.
Mit dem so-called Maschinenraum, der ja nicht ist, oder vielleicht auch doch?
Nein.
Nein.
Wenn du jetzt inhaltlich nochmal bei Discovery einsteigst, dann könntest du vielleicht über das Inhaltliche dahin kommen.
Das Inhaltliche. Also es geht um irgendwas, was wir Staffel 1?
Ja.
Hast du das mit dem Mirror Universe zu tun?
Nein.
Nein.
Gefragt.
Ja, habe ich? Echt? Ich habe gefragt, ob es darin spielt oder ist egal. Hat das was mit dem Spornantrieb zu tun?
Nein.
Nein. Ein Computerschema. Aber es ist auf der Discovery.
Nein, eher nicht.
Es ist auf der, wie hieß das Ding denn noch? Achso, das hast du gesagt, nicht im Mirror Universe. Das heißt, es ist auch nicht auf diesem großen Schiff von der Imperatorin. Ist es etwas, was man draußen im Weltraum sieht?
Nein.
Also quasi ein Schema von etwas, was man draußen im Weltraum sieht?
Nein.
Nein. Repräsentiert es die Gänge des Schiffes?
Ja.
Das, aber nicht der Discovery?
Nein.
Also nein, also ja, nicht von der Discovery.
Wenn du mir jetzt noch das Schiff sagst, dann hast du es bestanden.
Shenzhou.
Nicht die Shenzhou.
Nicht die Shenzhou.
Nicht die Shenzhou, nicht die Discovery.
Welches Schiff denn noch?
Denk ans Inhaltliche. Auf welchem Schiff mussten die irgendwann einen Gang finden, einen Weg finden?
Boah, es ist, versuche ich gerade diese Staffel wieder vor mir entstehen zu lassen. Also damit fängt's an, Shenzhou. Ach so, auf dem Schwesternschiff der Shenzhou, wie hieß sie denn noch gleich? Die durch den Fleischwolf gedreht worden ist.
Ja, du meinst das Schwesternschiff der Discovery?
Der Discovery meine ich ja.
Glenn, glaube ich.
Genau, Glenn, ja, nein. Richtig. Aber da sind sie durch den Gang gelaufen.
Da sind sie durch den Gang gelaufen, aber nein.
Dann haben sie den Tardigraden noch irgendwo geholt, aber den haben sie von der Glenn geholt. Hier, Dingsbums, das klingonische Schiff natürlich. Ja, wie heißt es denn noch gleich? Das große Ding von T'Kufma.
Ja.
Und das hieß die Sarg.
Nicht schlecht.
Sarkophagika.
Sarkophagschiff.
Das Sarkophagschiff.
Genau, ja. Schön.
Hab ich gewonnen?
Ja, komm, du kannst dir einen Jingle abspielen, wenn du sowas hast.
Ich habe keinen Jingle, nee, aber ich kann den ausmachen einfach.
Ja, also du hast gewonnen.
Ich könnte hier nochmal.
Du hast gewonnen, hast gewonnen. Juhu. Du hast gewonnen.
Es macht immer gute Laune, oder? Es ist ja auch der GEMA-freie Happy Beat.
Du hast gewonnen.
Ja, das reicht auch. Dankeschön. Ja.
Okay, also. Total strange Geschichte. Also, in Into the Forest I Go sehen wir auf einem Tablet, ich glaube, das ist das, so ein Tablet, was Michael in der Hand hat, weil sie ja auch den Weg finden muss, eine Karte des Sarkophagschiff, und die sieht einer Straßenkarte sehr ähnlich. Und wenn man das einer Straßenkarte von Berlin quasi, wenn man die gegenüberhält, und ich kann dir die beiden Bilder zeigen hier, dann ist das tatsächlich eine Straßenkarte von Berlin. Moment, ich muss das hier drehen.
Ja.
So.
Das ist ja geil.
Also irgendwer hat da tatsächlich die Straßenkarte von Berlin genommen, sie in einen technischen Plan umgewandelt und quasi das Sarkophagschiff daraus gemacht. Ich weiß nicht genau, warum das Sarkophagschiff den Straßenplan von Berlin als Aufbau hat, aber...
Es ist wirklich völlig verrückt. Es ist ziemlich identisch. Was eine crazy Geschichte.
Ja. Es gibt auch keine wirkliche Erklärung dafür. Jetzt gibt es tatsächlich mal richtigen Live-Content.
Wow, das ist jetzt ziemlich verrückt, echt. Schönes Mysterium. Es ist leider schade, dass es so ein bisschen außer Konkurrenz jetzt hier so läuft, ne? Das ist echt.
Ja, aber wir werden schon nochmal wieder die Möglichkeiten finden, konkurrenzmäßig da irgendwas zu machen. Ich sag mal, der nächste.
Der nächste.
Der nächste Dings kommt bestimmt, Adventskalender.
Ja, wahrscheinlich, könnte sein. Also ist natürlich die Frage, ob ihr nochmal einen Adventskalender wollt. Ne? Schreibt uns an adventskalender@discoverypanel.de.
Genau. Oder an weihnachten@discoverypanel.de.
Oder derweihnachtsmann@discoverypanel.de.
Genau. So, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle noch an Matt Sinclair, der heute Geburtstag hat. All das ist live, aber das interessiert euch nicht. Wir machen jetzt noch weiter. Wir machen noch
Glückwunsch.
Wir gucken noch ein wenig auf den Hauptcast.
Okay, hast du nicht gerade gesagt, es gibt noch ein bisschen Live-Content, richtigen Live-Content?
Ja, Live-Content, das war gerade Live-Content. Ich habe nämlich diese Bilder.
Achso, du hast gerade gepostet, ich sehe es gerade. Ja.
Habe ich gerade gepostet, ja, auf Telegram, genau. Also wenn ihr parallel dann eben über Telegram war, dann hättet ihr das jetzt sehen können. Wir fangen an. Unser Hauptcast.
Mit dem, den ich
vielleicht auch in andere Kategorien hätte packen können, nämlich Evan Evergora als Elnor.
Ja, den hättest du auch in eine andere Kategorie packen können, das stimmt. Ja, ich finde ja tatsächlich, und das habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass diese Figur, und ich glaube, da waren wir uns ja auch durchaus einig, dass diese Figur schon in Staffel 1 jetzt nicht so die wahnsinnige Tiefe hat.
Nee, da waren wir uns eben nicht einig.
Ja, okay, da waren wir uns nicht einig. Aber dass sie spätestens in Staffel 2 auserzählt gewesen ist. Und
nee, auch da waren wir uns nicht einig.
Gut. Ich finde, dass sie mit dieser Figur einfach nicht wirklich was gemacht haben.
Das ist was anderes.
Ja, ach, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, woran es am Ende liegt. Also ich fand, es gab ja irgendwie ein, zwei nette Momente, und ich fand auch diese absolut Kendor-Nummer, fand ich irgendwie ganz interessant, dass sie, ne, die hat ja irgendwie durchaus Potenzial. So, und ich fand die Folge zum Beispiel in der ersten Staffel, als sie aufeinandertreffen, Picard und Elnor, und auch, ich glaube, da gab es ja noch eine Folge danach, wo die auch noch da spielt. Da fand ich halt, die hatten schon irgendwie ganz interessante Momente. Aber ich war ehrlich gesagt nie so ein riesen Elnor-Fan. Wahrscheinlich liegt es daran am Ende.
Aber fangen wir mal an, wo kommt der her? Also wir haben ihn da zuerst auf diesem Romulaner-Planeten bei den Nonnen getroffen.
Ja.
Und er gehört irgendwie zu diesem Orden, ne? Absolut Kandor. Ne?
Ja.
Und am Anfang dieser Staffel wird gesagt, ja, der wird es ja ganz schön schwer haben auf der Sternflottenakademie, oder der hat es schwer auf der Sternflottenakademie, und ich muss so ein bisschen auf den aufpassen, sagt Ruffy, weil der halt mit Absolut Kandor auf alle Leute reagiert. Und das ist, finde ich, ein super Setting, und ich hätte es total gern gesehen.
Aber das wäre wieder eine eigene Serie gewesen.
Nee, ja, ich glaube, man hätte diese Stärken dieser Figur an dieser Stelle besser ausspielen können, wenn er mehr mit Leuten in Kontakt getreten wäre. Ist er aber ja nicht.
Ja, genau.
So. Und
ich glaube, sie haben halt einfach eine Figur geopfert, mit der sie nicht mehr genau wussten, was sie mit ihr machen sollen, von den Figuren, von denen sie nicht genau wussten, was sie mit ihnen machen sollen. Also davon gab es ja ein paar.
Ich finde, die Figur ist ein bisschen ein Opfer dieser Geschichte. Ich glaube, das ist ein Opfer, was die AutorInnen bereit waren zu gehen. Du hast es schon völlig recht. Weil einfach diese Figur dann funktioniert hätte, wenn man im 24. Jahrhundert geblieben wäre und mehr Kontakt mit einer, zum Beispiel einer richtigen Schiffscrew gehabt hätte. So.
Ja.
Wenn da ganz viele unbekannte Leute auf Elnor getroffen wären oder sowas, dann wäre das.
Dann wäre es ein bisschen so ein Running Gag gewesen oder so.
Ja, oder ein Konfliktherd einfach auch, ne? So.
Ja, oder wenn halt mehr Action drin gewesen wäre, weil er hatte ja durchaus eine Action-Relevanz, so, ne? Ja,
aber da wollte ich ihn eigentlich nicht so gern sehen.
Nee, ich
das
auch
war
nicht.
Jetzt nicht irgendwie, das waren jetzt nicht diese Geschichten, die ich so gerne mochte. Ja, der hat halt irgendwie. Da, wo sie jetzt waren, mit dieser immer sehr, sehr begrenzten Anzahl von ProtagonistInnen, die da irgendwie zusammen waren und so. Ja. Also im Prinzip hätte er nur eine Rolle als Konfliktherd gehabt auf der Gala und da hätte man ihn wahrscheinlich nicht mitgenommen.
Ja, so. Ja, ist richtig. Ja. So.
Das heißt.
Genau aus dem Grund.
Genau aus dem Grund, ja. Genau. Beziehungsweise man hätte ihnen sagen müssen, ihr seid bescheuert, dass ihr ihn damit hinnimmt.
Ja.
So, weil der als allererstes läuft er zu irgendeinem Typen und sagt übrigens, hey, wir sind aus dem 24. Jahrhundert, können wir euch ein paar Tipps geben.
Ja.
So, weil ihr seid ja die NASA. So, ne? Also, funktioniert, ja, funktioniert nicht.
Ja,
ja schade. Ne? Aber wir können ja mal gucken, ob Elnor irgendwann nochmal eine Rolle spielt. Ne? Er hat ja tatsächlich überlebt.
Da hätte ich nicht mitgerechnet.
Mhm.
Aber das hätten sie wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn er nicht vielleicht noch eine Rolle spielen wird, vielleicht auch nur eine kleine.
Nee, also er ist nicht mehr dabei.
Ach so.
Laut eigenen Aussagen ist er nicht mehr dabei in der nächsten Staffel.
Ja.
Weil die nächste Staffel ja auch nochmal einen Zeitsprung, glaube ich, nach vorne macht von ungefähr einem Jahr oder so, hatte jetzt Terry Metallus gesagt.
Ja.
Das heißt aber ja nicht, dass wir nicht in einer irgendwie gearteten Serie, die in der Post-Voyager-Zeit spielt, ihn nochmal wiedersehen können.
Das stimmt.
Und Evan Evergora ist ja auch kein schlechter Schauspieler. Ich glaube, das könnte tatsächlich Potenzial haben, dass wir den nochmal in irgendeiner anderen Geschichte sehen.
Ich bin tatsächlich gerade nicht so richtig scharf drauf, aber vielleicht auch, weil sie nicht so total gut mit ihm umgegangen sind. Also mit dieser Rolle.
Ja, ich weiß ich gar nicht. Sie haben jetzt nicht irgendwie den zum, also ich fände es, glaube ich, schlimmer, wenn sie ihn zum Running Gag gemacht hätten.
Ja.
Diese Hologrammfigur war ein bisschen schwierig, aber sie brauchten sie halt, um diese Katharsis bei Ruffy auszulösen.
Kann man auch drüber streiten, ob das nötig gewesen ist, aber naja, gut.
Ja. Okay.
Ja.
Haken wir es ab.
Haken wir es ab.
So, am meisten Kommentare in unserem Feedback gab es für die nächste Figur, nämlich Orla Brady als Laris oder Talon.
Ja.
Da gab es verschiedenste Ansätze. Julien zum Beispiel hat auf unsere Frage reagiert, warum kann die denn ihr Aussehen verändern? Er sagt, das liegt doch am selben Device, mit dem sie ihre Ohren verschleiert.
Ja, habe ich da auch versucht zu erklären, aber da hast du mir nicht zugehört, glaube ich.
Ivy hat auch ein bisschen andere Erklärung. Ivy schreibt, in der TNG-Folge am Ende der Reise Journey's End hat ja der Reisende die Fähigkeit, sein Aussehen zu verändern. Also könnte sie es von ihm haben. Allerdings habe ich es bei TNG, soweit ich mich erinnere, immer als Fähigkeit des Reisenden selbst verstanden und nicht als Technik. Bei Talon scheint es aber eindeutig Technik zu sein. Ja. Ich weiß halt nicht, warum die, wenn sie doch offensichtlich Romulanerin ist, warum sie dann diese Technik hat.
Ja, die kann sie doch von den reisenden People gegeben haben, bekommen haben, die sie auf diese Mission gesetzt haben, inklusive der Beam-Technik und so weiter.
Und dieser Technik, seinen Geist an andere Leute verteilen zu können.
Ja.
Okay.
Also so hätte ich das jetzt verstanden, ohne da lang drüber nachgedacht zu haben oder nachdenken zu müssen, also weil...
Ja, ich meine, der Reisende wird in TNG ja schon so dargestellt, dass er ziemlich viele Technik-Skills hat, ne? Der kann ja auch irgendwie diese, mit dieser Phasenverschiebung da irgendwas machen, da, weil er eigentlich auch nur dieser Begleiter ist, ne?
Aber ich meine, die Reisenden, ne, werden ja dann auch in der Mehrzahl genannt, haben ja, also die sind ja nicht an Zeit gebunden am Ende, das heißt, die können ja jetzt unendliche technische Möglichkeiten mittlerweile haben, so, ne? Also, was ist mittlerweile? Also, können sie ja haben, Punkt. Weil, die können ja...
Gut, aber wenn die Zeitwächter sind, werden sie nicht anfangen, irgendwie coole Future-Tech in andere Zeitlinien zu bringen, oder?
Ja, aber es ist ja alles Future-Tech. Also, ich meine, sie hat ja jetzt auch Future-Tech in einer anderen Zeitlinie.
Ja, stimmt. Und zwar romulanische Future-Tech.
Sagst du?
Nee, sieht man, diese, Tablets, die sie da am Ende haben, die sind Romulaner-Technik. Naja, gut. Was wir dann noch so ein bisschen kritisiert hatten, war, dass sie ja offensichtlich Romulanerin sein soll, aber dann ihre Augen plötzlich blutunterlaufen waren, also Rotblut unterlaufen.
Ja.
Dazu sagt Simon, ich sehe das mit den Augen nicht so kritisch. Wir wissen erstens nicht, ob das wirklich Blut ist und wir wissen nicht, wie das Gift wirkt, das Song ihr verabreicht hat. Möglicherweise ist das Rote kein Blut, sondern ein Nebeneffekt des Giftes. Zudem ist ja auch die Mundhöhle Zunge bei Vulkaniern und Romulanern rot.
Ist ein Argument und ist natürlich auch ein Tribut daran, dass Romulaner in echt von Menschen gespielt werden.
Tatsächlich, ja.
Also glaube ich zumindest, also meine Theorie, ja.
Wäre auch meine Theorie.
Ja. Ja.
Ich glaube, Leonard Nimoy zum Beispiel war ein Mensch.
Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Der ist aber ja auch Vulkanier.
Das ist richtig. Aber,
ich glaube, Mark Leonard war ein Mensch. Der war auch Vulkanier, aber auch Romulaner.
Okay, ja.
Aber Mark Leonard war vielleicht auch Vulkanier, der einen Romulaner gespielt hat in seiner allerersten Folge.
Jetzt wird's kompliziert.
Nein, immer noch alles verständlich.
Ja, ach ja, das mit den rot unterlaufenden Augen, das würde ich jetzt auch mal irgendwie durchgehen lassen. Und ich finde die Erklärung gar nicht so schlecht, hier mit dem roten Rachen und so weiter.
Gut, dann hat aber Klopsemops 13 noch eine Frage.
Na Gott sei Dank.
Warum sehen Laris und Talon gleich aus?
Warum sehen die Songs alle gleich aus?
Na gut, die Songs sind miteinander verwandt.
Ja, Laris und Talon vielleicht auch. Wissen wir es?
Ich weiß nicht, Talon hat keine Nachfahren. Hat die Geschwister?
Wissen wir es?
Nee, wissen wir nicht. Na gut.
Ist ja, also ich finde es ganz interessant, dass die Frage nie gestellt wird. Ne? Also
ich finde es schade, dass die Romulaner keine Nachnamen haben, sonst hätte man das ja vielleicht nachvollziehen
können. Müller, Mensch. Ja, ich kenne auch eine Müller.
Laris und Talon Müller. Narek und Narissa Müller. Alle Romulaner heißen Müller. Hilft uns dann auch nicht groß weiter.
Nee, das stimmt eigentlich.
Wenn alle Müller heißen, ist schwierig.
Ist schwierig. Ja. Nichts gegen Müller übrigens.
Nee, auf gar keinen Fall.
Das ist ein solider deutscher Nachname. Keine Ahnung, finden wir keine Antwort drauf. Es ist halt strange am Ende, ne? Und eigentlich ist auch strange, dass Picard das nie thematisiert hat, ne? Also irgendwann sagt...
Doch, haben sie ja.
Ja, aber das ist, geht nicht über ein, du erinnerst mich dunkel an jemanden hinaus. Also mal abgesehen davon, dass Talon halt in seinen Kopf reingucken kann. Es gibt auch
den Witz mit Ruffy.
Welchen?
Sollen wir darüber sprechen, dass sie so aussieht wie? Nein, okay. So ungefähr war der Witz.
Ja, okay.
Okay.
Ja, weiß ich nicht. Also unklar. Auch ein bisschen seltsam.
Jetzt habe ich gehört, dass auch Orla Brady gesagt hat, dass sie nicht mehr in der dritten Staffel dabei ist.
Boah, du musst aufhören, dich auf Twitter rumzutreiben oder im Netz allgemein. Das ist ja fürchterlich. Du hast nur schlechte Nachrichten.
Das hat mich ehrlich gesagt sehr verwundert, weil ich gedacht habe, dass Picard jetzt glücklich mit Laris leben kann.
Und dass wir das zumindest dann auch noch quasi als Outcome dieser Staffel nochmal sehen werden.
Meinst du, dass Laris stirbt?
Aber wenn sie nicht dabei ist, dann werden wir das nicht sehen. Wahrscheinlich werden wir sie einfach nicht sehen, weil es einfach irgendwo anders startet.
Aber vielleicht ist das ja noch ein Problem für Picard, dass er sich jetzt einmal geöffnet hat für seine Gefühle, weil er eben seine Schuldgefühle gegenüber seiner Mutter jetzt so ein bisschen aufgearbeitet hat und von Q diese Aufgabe bekommen hat. Ja, jetzt kannst du dich für deine Gefühle öffnen. Und dann tut er das und dann stirbt Laris.
Ja, aber dann müsste sie ja mitspielen, richtig? Wenn sie nicht mitspielt... Dann kann sie nicht sterben.
Man kann ja einfach nur so Afterlife das mäßig das sehen. Also,
ach so.
Man sieht den gebrochenen Picard, weil er tatsächlich jetzt seine Gefühle zugelassen hat und dann stirbt Laris.
Aber ist das eine Story, die man erzählen will? Nachdem man gerade versucht hat,
Picard... Ricky Gervais wollte die erzählen.
Ja.
Eine großartige Serie.
Aber nachdem wir jetzt gesehen haben, dass wie Picard sich quasi... zu sich selbst aufgearbeitet, also nachdem quasi zwei Staffeln lang die innere Reise von Picard im Vordergrund gestanden hat, will man doch jetzt nicht irgendwie das nächste Trauma schaffen, das alles wieder einreißt, was wir in diesen zwei Staffeln mit ihm gemeinsam quasi psychotherapeutisch erlebt haben.
Ja gut, aber man muss ja noch eine dritte Staffel erzählen.
Ja, jetzt haben wir dann noch was.
So, Santiago Cabrera werde ich sehr vermissen.
Ja, ich auch.
Ich mochte den Charakter Cristobal Rios sehr.
Mhm.
wollte noch mehr über seinen Existenzialismus erfahren, aber
über sein Bücherregal.
Existenzialismus funktioniert ja nur, wenn man keinen Sinn im Leben sieht.
Ja, ist vorbei.
Den hat er jetzt.
Ja.
Das heißt, sein Arc ist vielleicht am überzeugendsten von den Nebenfiguren abgeschlossen worden, oder?
Ja, schon. Und da ist wahrscheinlich auch klar, dass er nicht mehr dabei ist.
Nein, der war der Unzeitgemäße. Also der hat es selber nicht gesagt übrigens, dass er nicht mehr dabei ist.
Ja.
Er ist ja nicht mit in die Zukunft gereist. Das heißt,
wo soll er herkommen?
Also er hat noch einen Bruder.
Der genauso aussieht.
Christabel Krios oder so.
Naja, auf der La Sirena sind ja zumindest noch alle Hologramme.
Stimmt, die sind alle eingespeichert. Da könnt ihr noch mitspielen.
Ja.
Keine Ahnung. Stimmt, und da könnte Seven nerven. Ja. Vielleicht eine ziemlich gute Story.
Ja, finde ich.
Wobei
auch.
Seven ist jetzt nicht mehr auf der La Sirena. Die ist ja jetzt Captain der Stargazer, zumindest vorübergehend gewesen. Vielleicht ist es auch nicht langfristig, man weiß es nicht. Wir werden gleich über Seven reden.
Ich bin mir auch nicht so sicher, ob übernimm du jetzt mal eben kurz, ob das reicht, um ein für alle Mal.
Unsicher. Ja, aber schöner Charakter-Arc, den er hier im Prinzip gehabt hat. Zwischenzeitlich haben wir den so ein bisschen ja als langatmig empfunden, weil er so ein bisschen wenig zu tun hatte. Aber grundsätzlich schöner Charakter-Arc, gut abgeschlossen.
Machen wir einen Haken dran. Machen wir einen Haken dran, ja, auf jeden Fall.
Michelle Hurd als Ruffy Musica ist noch dabei.
Ja.
Als eine der wenigen.
Also auch bestätigt.
Ist bestätigt dabei, ja. Ich bin gespannt, was da für eine Geschichte erzählt wird.
Ja,
oder ob sie Handlungsträgerin für Sevens Geschichte wird.
Oder vielleicht sehen wir ja nochmal eine Geschichte im Weltraum und wir sind auf einem Raumschiff und sie hat da irgendeine Funktion, weil das hatte sie ja auch quasi am Anfang dieser Staffel.
Welche Funktion würdest du ihr geben?
First Officer von Admiral Picard.
First Officer von Captain Seven?
Ja, ich weiß nicht, ob das nicht so viel Privatsgemische ist, oder? Das würde man doch in echt nie machen.
Aber Picard wird doch nicht wieder Chef eines Raumschiffs.
Macht er nicht, ne? Ist zu alt.
Ist zu alt.
Hat keinen Bock mehr drauf.
Ich mag die Figur eigentlich. Fand jetzt den Charakter-Arc, den sie in dieser Staffel hatte, gar nicht so toll, ehrlich gesagt. Weil
es ist ja auch nicht viel passiert.
Nee, weil das mit Elnor war irgendwie, ja, das ist ja erst in dieser Staffel entstanden,
ja. Dass
sie irgendwie ihn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Dann verliert sie ihn natürlich, sie hat ihn dazu überredet, in der Sternflotte zu bleiben. Das ist schon total nachvollziehbar, dass sie da ein Trauma draus zieht.
Ja.
Aber es war vielleicht nicht so ergiebig und im Endeffekt wurde es ja dann auch wieder aufgelöst, dadurch, dass er ihr die Absolution erteilt hat. Das heißt, ich bin mal gespannt, was sie mit dieser Figur noch machen wollen. Sehe ich gerade nicht so richtig den Ansatzpunkt irgendwie.
Nee, ich auch nicht. Und ich finde auch, dass sie durchaus irgendwie eine spannende Figur ist. So, die durchaus vielleicht auch noch Potenzial hat. Es gab ja irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo die Kritik das, ich glaube auch hier bei unseren Freunden von Trackzone, ne, dass sie halt eigentlich allem widerspricht, was Roddenberry sich gedacht hat. Für,
ja, das ist ja gerade spannend.
Ja, genau, aber dass sie es eigentlich nicht geben dürfte, aber irgendwie ja auch schon, weil die Föderation ja Sternflotte ins Wanken geraten ist und damit ja vielleicht auch die Werte, die damit gesellschaftlich verbunden sind. Und damit ist sie quasi ein Produkt einer neuen Zeit Sternflotte. Ja. So, ne? Und deswegen finde ich sie auch durchaus spannend, absolut. Aber was sie jetzt mit ihr wirklich noch machen wollen, weiß ich auch nicht. Aber sie ist immerhin ja enger Vertrauter von Jean-Luc.
Jean-Luc. Wir werden sehen. Alison Pill als Dr. Agnes Borg-Rati.
Ja, mein Gott, die hat sich selber auserzählt am Ende, ne?
Das finde ich total spannend. Also erstmal, was Simon dazu schreibt. Ich denke, Jurati und ihre Legion haben sich unabhängig von den Borg, wie wir sie kennen, entwickelt. Sie sprach ja davon, Leute zu assimilieren, die nicht mehr gerettet werden können, die also ohne Assimilation definitiv sterben würden. Ich könnte mir daher vorstellen, dass sie in den 400 Jahren, in denen sie mit der La Sirena unterwegs war, genau das getan hat. Hilflose sterbende Individuen aufgrabeln und ihre Legion hinzufügen. Möglicherweise haben die echten Borg das sogar mitbekommen, versuchen das zu unterbinden oder die hat es tatsächlich geschafft, ihr Kollektiv 400 Jahre lang vor den Borg zu verstecken. Was unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist. Das Schiff von Agnes sieht auch ganz anders aus, ganz klar Borg-Technologie, aber die Form passt so gar nicht zu den sonstigen Schiffen, mit denen die normalen Borg so durch die Gegend fliegen. Finde ich alles sehr, sehr nachvollziehbar.
Ja.
Ne? auch, dass sie quasi da so ein Nebenkollektiv aufgebaut hat aus Raumbrüchigen, die im Prinzip keine andere Möglichkeit mehr hatten. So.
Raumbrüchige? Ja. Okay.
Mhm. Wie Schiffsbrüchige?
Also alles
Raumschiffen.
Klar. Ja, ja.
Mhm. Ja, finde ich total nachvollziehbar. Und ich kann sogar verstehen, warum das alles so gelaufen ist. Dieses Hallo mit ich assimiliere mal gerade alle Schiffe, musste natürlich sein, damit Picard überhaupt reagiert irgendwie.
Ja.
Und damit diese ganze Zeitlinie so zustande kommt. Und es ist auch nachvollziehbar, dass jemand, der so ein bisschen Blick auf Zeitlinien und auch auf Zukunftsentwicklungen und sowas hat, vielleicht auch erkennen kann, dass so eine Raumanomalie entsteht. Allerdings hat mich diese Raumanomalie im Endeffekt dann doch sehr überrascht, vor allen Dingen, wie schnell es gelöst wurde.
Das stimmt. Ja, es kam so aus dem Nichts und es ging wieder ins Nichts, ne?
Und dass dieses Kollektiv dann da als Wächter hingesetzt worden ist, passt nicht zur Aussage von Alison Pill, dass sie raus ist.
Ja, es ist, glaube ich, einfach nur eine Geschichte, die nicht mehr erwähnt werden wird. Oder vielleicht erwähnt werden wird, aber wo halt nichts mehr mit passiert. So, ne? Das ist halt die Geschichte, die sie jetzt erzählt haben. Damit ist gut. Also sie wird da jetzt installiert als Wächterin und das war's.
Du meinst, sie zeigen uns in zwei Staffeln Picard.
Ja.
Eine große Alterität, die aus einem anderen Universum kommt und eventuell einen Zugriff auf unser Universum hat. Und in der dritten Staffel erwähnen sie das gar nicht mehr? Das glaube ich nicht.
Na, oder es fängt ja mit einem großen Knall an, nämlich mit der Nachricht, hier die Borg Queen und ihre Trupps, die aufpassen sollten, sind alle vernichtet worden.
Das heißt, dann kommt diese riesengroße Bedrohung, die das gesamte Universum bedroht.
Ja, und dann kann deine Hilfe halt nur noch Riker.
Dann muss Picard seine alte Crew nochmal together getten.
Weil die Rentner, die kriegen es halt gebacken. Die kleine Rentner-Crew, das sind die letzten, die übrig sind.
Zusammen mit einer Figur, bei der wir ja nicht gedacht hätten, dass sie vielleicht eine der Hauptfiguren von Picard sein werden würde, nämlich Seven of Nine, Jeremy Ryan.
Ja, stimmt.
Benjamin schreibt dazu, ein positiver Moment verbunden mit einem Callback auf die erste Staffel, der mir etwas zu wenig erwähnt wird. Bei ihrem ersten Auftritt in der Serie sagt Seven als ersten Satz überhaupt, sie schulden mir ein Schiff, Picard. Und am Ende dieser Folge gibt er ihr ein Schiff.
Hm. Schön.
Schön, ne?
Ja.
Seven ist für mich sowas wie der most valuable player dieser Serie. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so eine Begeisterung für Seven of Nine entwickle. Ich war nicht so ganz zufrieden mit der Entscheidung, wie sie ihre Implantate wieder zurückbekommen hat. Mir war klar, dass sie ihre Implantate hätte zurückbekommen müssen. Ich finde, das hätte man ein bisschen anders erzählen müssen. Ich weiß nicht genau, warum sie Kopfimplantate und Handimplantate bekommt, wenn sie ein Loch im Bauch hat. Aber gut, das ist ein Borg, da blicke ich auch nicht durch. So, ich fand es ein bisschen sehr, sehr bemüht. Aber allgemein, die Story, die sie uns seit der ersten Staffel auch erzählen, dieses Struggle mit der Borg-Identität,
ja, ne?
Und auf der einen Seite zu sagen, ja, ich muss meine Ex-Bees, die muss ich ja irgendwie retten, weil es sind halt Ex-Bees, es waren früher Menschen und so. Auf der anderen Seite die ganze Zeit auch immer sagen, boah, ich hasse die Borg so und sie sollen am besten alle sterben.
Ja.
So. Das ist halt, ja, das ist überhaupt nicht komplett moralisch durchgedacht, aber so muss sie auch nicht sein.
Nee.
So.
Und das erklärt ihre Geschichte halt sofort, ne? Das gibt's ja total her, so. Und das ist halt eine wirklich spannende Figur. Und ich finde es toll, dass sie diese spannende Figur hier auch so stringent eigentlich am Ende erzählen, ne? Und da steckt viel Potenzial drin. Das haben sie auch nicht komplett gehoben in dieser Staffel, aber ich finde, die Richtung war eine spannende, die sie mit ihr gegangen sind.
Also Jerry Ryan wird uns in der dritten Staffel noch weiter begleiten und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Jerry Ryan uns noch die nächsten 20 Jahre in Star Trek begleiten wird.
Ja, das wäre schön.
Also diese Figur hat noch so viel zu erzählen. Ich glaube, die Chris auch nicht langweilig gemacht.
Nee.
Landen wir bei Patrick Stewart.
Echt? Sind wir schon da?
Sind wir am Ende.
Verrückt.
Christopher schreibt dazu, Ich finde nach der zweiten Staffel ist ganz deutlich zu erkennen, warum Patrick Stewart zugesagt hat, wieder den Picard zu spielen. Ich denke, er wollte nicht Jean-Luc Picard spielen, er wollte Patrick Stewart spielen. Der Wikipedia-Artikel ist nicht sehr ausführlich, aber die Geschichte mit der häuslichen Gewalt kommt von Stewart. Bei Stewart war es der Vater, wird uns ja auch lange suggeriert. Das ist, was ich so schade finde und mich an Stewart enttäuscht. Er nimmt eine Figur, die für mich schon auserzählt war, die viele Fans so geliebt hatten, wie sie war, und fügt dieser Schaden hinzu, die sich nie angedeutet hatte.
Selbst
das größte Ego im Star Trek-Universum, William Shatner, hat nie die Figur Kirk benutzt, um die Geschichte von William Shatner zu erzählen. Er war sogar bereit, seine Figur und den Nimbus, um Kirk in den Filmen dekonstruieren zu lassen. Man kann Themen wie Gewalt und Depression hier sehr gerne in Star Trek erzählen, aber doch nicht so.
Ja, sehe ich auch anders, aber kann man natürlich so sehen. Und ich glaube, es gibt auch eine Menge Menschen, die das wahrscheinlich so oder so ähnlich sehen.
Ich glaube auch. Also sagen wir mal so, wir haben aus den Filmen verschiedenste Erzählungen darüber bekommen, dass Stewart an bestimmten Sachen in diesem Film Anteil nehmen wollte, ein bisschen mitgeschrieben hat und so weiter. Und wir wissen auch aus der Star Trek-Geschichte, dass das nicht die Highlights waren, wenn Patrick Stewart tatsächlich Einfluss genommen hat. Ich glaube auch, dass er hier Einfluss genommen hat. Das sieht man, finde ich, zum Beispiel daran, dass immer wieder die Hunde eingebunden werden, die er und seine Frau ja pflegen oder für die sie sich einsetzen.
Was natürlich jetzt nicht der Rieseneinfluss ist, aber naja, immerhin, aber ne, klar.
Seine Frau war dabei, so, auch das ist nicht der Rieseneinfluss. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass Patrick Stewart auch erzählt hat, ich möchte so ein Stück weit Jean-Luc Picard mit meiner eigenen Geschichte verbinden. Warum denn auch nicht? So.
Warum denn auch nicht?
Wenn es passt.
Ja, genau, wenn es passt. Mal abgesehen davon, dass ich finde, dass sich die Geschichte nicht angedeutet hat. Ja, in ihrer Präzision so natürlich nicht, aber dass da irgendwas ist, was ihn möglicherweise beschäftigt, ich finde, das hat sich schon angedeutet, auch in TNG. Also, dass ihn zu dem Mann gemacht hat, der er ist. So, ne?
Ich glaube, wenn ihr unsere allererste Folge, unsere Folge 0 im Discovery Panel hört, dann werden wir über Captains sprechen und werden auch darüber sprechen, dass Captain Picard ja schon ein bisschen ein schräger Vogel ist.
Ja.
Dass der sozial nicht besonders stark ist. So, dass der zwar ein großer Philosoph und ethisch hundertprozentig integrer und ein Intellektueller von Weltruf quasi sein kann. So. Ja,
aber auch genau das, ne? Er ist halt voll und ganz von vorne bis hinten Intellektueller. Der ist halt ein Brain. So, der besteht hauptsächlich aus, also ja, er hat auch das Herz irgendwie am rechten Fleck, ne, und kann auch Entscheidungen entsprechend treffen, ne, aber er ist schon ein harter Kopfmensch, so, ne?
Ja. Genau, und er hat halt wirklich Probleme im sozialen Umgang, und was wir jetzt hier in dieser Staffel sehen, ist der Versuch, das zu erklären. Woher kommt das denn?
Ja.
Woher kommt das denn, dass er nicht sich auf Beziehungen einlassen kann? Woher kommt das denn, dass er so eine große Liebe zu den Sternen hat? Neben seinem Forscherdrang kann das ja auch noch andere Gründe haben. Woher kommt das, dass der so sozial unbeholfen an vielen Stellen wirkt? Und da werden einige Aspekte in dieser Staffel erklärt, woher das denn kommt.
Ja. So. Und gut, finde ich. Also wirklich passend erklärt. Und gar nicht. Also ich finde, es wertet den Charakter eher auf, als dass es ihn demontiert. Also da gehe ich tatsächlich bei den ganzen KritikerInnen nicht mit, die, na klar, so ein bisschen um dieses Picard-Gefühl fürchten, was sie sich aus ihrer Kindheit oder wann auch immer sie mit ihm in Kontakt gekommen sind, aufgebaut haben. Aber ich finde gar nicht, dass es den Picard demontiert, den wir sehen in TNG, sondern dass es ihn erklärt. Und das finde ich auf eine sehr intelligente Art und Weise.
Und jetzt in der dritten Staffel, was passiert dann?
Ja. Ich weiß gar nicht so genau, weil es, ne, es ist ja tatsächlich schon, ja, es ist jetzt nicht alles auserzählt, ne? Aber es sind ja schon irgendwie zwei Reisen gewesen, in denen Picard sehr viel mit sich ausgemacht hat und sehr vieles auch abgeschlossen hat, was ihn bewegt, so, ne? Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo es gar nicht mehr so sehr um ihn geht, sondern wo er wieder willig ist und fähig ist, das Universum zu retten, und macht er jetzt halt mal. Oder meinst du, weil die Serie nochmal Picard heißt, geht es auch wieder um eine Reise?
Ich glaube, es geht um eine Reise, um eine persönliche Reise von Picard. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders wäre.
Am Ende, sind wir mal ganz ehrlich, muss es ja eigentlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, um eine persönliche Reise gehen, weil diese Serie ja relativ vermutlich mit dem Tod von Picard aufhören wird, ne?
Ist das so?
Würde ich jetzt mal vermuten. Also wenn sie eine Serie machen, in der Picard der Protagonist ist, von der sie wissen, dass es die letzte Serie sein wird, die Patrick Stewart in dieser Rolle spielen wird, dann ist das ja quasi ihre Chance, diese Figur sterben zu lassen.
Würdest du drauf wetten?
Ja.
Ich glaube nicht, dass er am Ende stirbt.
Kiste Kekse?
Finde ich gut. Alles klar.
So, nur dran denken, wo ich, ihr habt das jetzt gehört.
Ihr habt das gehört, ihr könnt uns alle dran erinnern.
Ja. Ja, ich glaube, ich würde sagen, der wird sterben. Denn das zu inszenieren, das lassen sie sich nicht nehmen. Das haben sie ja schon mal gemacht in der ersten Staffel. Aber ne, da haben wir ja auch gemerkt, was das alles mit uns macht. Und das ist ein hochemotionaler Moment.
Ja.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass er in irgendeinen anderen Zustand übergeht, aber ich glaube nicht, dass er stirbt.
In einen anderen Zustand.
Ja, ein Bewusstseinszustand oder sowas, irgendwie, irgendwas anderes.
In Nexus. Da ist er eh schon drin.
Da ist er schon.
Ja.
Okay, ich würde sagen, dann schließen wir tatsächlich diese Tür.
So. Okay.
Staffel 2 Picard ist beendet.
Hiermit offiziell, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erklären diese Staffel jetzt für beendet.
Wie machen wir weiter?
Wie so allgemein, meinst du? Oder machen wir noch hier jetzt irgendwie, ne, Fazit braucht es eigentlich nicht, ne?
Nee, braucht kein Fazit mehr. Nee. Ja. Aber wie machen wir jetzt als Discovery Panel weiter? Kleinen Teaser, nächste Folge.
Was wollt ihr denn von uns eigentlich? Also wir können mal eine News-Folge machen. Wir
müssen The Cage besprechen.
Wir müssen The Cage besprechen, wir müssen noch eine News-Folge machen.
Mhm.
Wobei die uns vor Schwierigkeiten stellt. Es hat die Frage, ob wir die noch ein bisschen rausziehen, zögern.
Gucken wir mal.
Also ich würde mal in den Topf werfen. Wir können ja, wir wollten hier Star Trek 4 machen.
Richtig.
Ich könnte
The Voyage Home.
The Whale's Home. Ich könnte mal gucken, ob ich irgendwo Papier finde, und dann machen wir drei Schnipsel in eine Schüssel und dann ziehen wir das, was wir in der nächsten Folge machen.
Ja, guck mal hier. Hier ist Papier. Papier, hier. Hier Papier.
Jetzt müssen wir nur irgendwas haben, um drauf zu schreiben, ne? Ihr wisst schon, diese Sachen mit den Stiften. Macht doch schon mal Schnipsel. Ich besorge meinen Stift.
Das ist, ihr kriegt das jetzt wieder mit, das ist wirklich analog, was wir hier tun. Ne? Also wir sind ja große Fans vom Analogen auch. Ne? Wir sind ja so ein bisschen auch wie Maurice Picard an dieser Stelle. Ne? Das Analoge ist schön.
Also sind das die Dinge, die wir machen wollen würden jetzt in naher Zukunft?
Wir machen eine News-Folge. Wir machen The Cage noch als Dank an unseren letzten Batmiral.
Ja.
Und?
Auf mehrfachen Wunsch aus der Community.
The Voyage Home.
Ja.
Ja, die haben sich eigentlich alle Undiscovered Country gewünscht, aber der kommt ja erst danach.
Der ist danach, genau. Wir müssen halt, The Voyage Home würde ja auch irgendwie ganz gut anschließen an PK.
Das ist richtig. Wobei wir PK eben zugemacht haben.
Ja, aber es hat ja auch nicht direkt was mit ihm, ne? Aber es ist halt... Es wäre doch eine schöne, also ich fände es eine ganz spannende Perspektive quasi. Du weißt schon.
Ja.
So. Sehr spannender Moment in diesem Podcast hier.
Da, 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 da. da 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 da. Was werden wir als nächstes tun? Frage ich, sag es mir.
Wir kommen unserem Musical immer näher, oder?
Was werden wir als nächstes tun? Voyage Home oder doch nur News?
Wie nur? Was heißt denn da nur? Okay, ich spare mir das jetzt mal mit einem Glas. Ich wirbel das jetzt hier mal in meine Hand durch die Gegend, ja? Und du darfst dir jetzt hier so einen Knödel
was
aussuchen.
Was werden wir als nächstes tun?
Ich Andi ziehe ist unsere Glücksfee.
Einen Knödel aus deiner Hand und öffne ihn. Zu später Stund wird gesungen auf dem Discovery Panel und ich mache diesen Knödel auf und da steht gar nichts drauf, aber ich drehe ihn um und da steht Wale.
Ja.
Oh Gott.
Also dann eher so in 4 Wochen vielleicht.
Okay, die nächste Folge wird eine Besprechung von The Voyage Home.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Applaus. Achso, ich habe keinen Applaus. Nee, ist schade.
Schade, ja. Kein Applaus.
Kein Applaus.
So. Slow Clap. Wale und Computermäuse. Es wird The Voyage Home werden und ich freue mich drauf. Das heißt, wir hören uns wieder. Ich fahre nächste Woche mal erstmal in Urlaub. Vielleicht bereite ich die davor vor.
Davor vor?
Dabei vor.
Dabei, ja, kannst du ja machen.
Wer weiß.
Ja, also seht uns nach, wenn wir es jetzt nicht gebacken bekommen, jede Woche eine Folge rauszuhauen.
Vor allen Dingen, wenn es so lange werden.
Ja, genau.
Vielleicht machen wir auch was Kleines Überraschendes zwischendurch. Aber die nächste richtige Folge wird The Voyage Home.
So sieht's aus. Ich freue mich drauf.
Und wir sehen uns dann demnächst wieder bei Twitch und live bei Studio Link. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, willst du nicht hier noch so einen Trigger mit?
Ja, also so von wegen, aber wozu rufen wir auf? Schreibt uns einfach oder was?
Schreibt uns doch mal ein Feedback, bei dem ihr sicher sein könnt, dass es nicht vorgelesen wird im Podcast, das wo uns aber einfach gut tut. Schreibt uns doch mal so schöne Worte, so Wohlfühlworte. Und feiert euch selber auch, weil ihr seid auch schon die schönste Community, vor allen Dingen ästhetisch, also ihr seid einfach unglaublich gut anzusehen und auch nett und ich habe Kekse von euch bekommen.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Das tun wir.
Das tun wir. Und Triggerwarnung, ich werde jetzt gleich zum Abschluss noch einen Keks essen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Das ist dieser...
Was werden wir als nächstes tun? Sag es mir.
Kommt da noch der gleiche Text jetzt immer wieder? Ich dachte, du versuchst das jetzt irgendwie weiterzuentwickeln. Ja.
Ja, aber wir müssen ja jetzt auch bald in unser Auto reingehen.
Ein Outro? Achso,
wir gehen
stimmt.
Ins Auto.
Wir gehen ins Auto rein, ja. Ja, du hast natürlich völlig recht. Das könnte jetzt sich alles fies überschneiden hier. Ne? Das ist natürlich weniger schön. Dann machen wir das jetzt mal weg. Und, guck mal, da ist das Outro.
Aber,
ja, schön.
Aber der Song wird nochmal gespielt werden, ne?
Ja, ich glaube auch. Das haben wir nicht zum letzten Mal gehört. Ich bin mir auch relativ sicher. Das hat viel Hitpotenzial.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.